glaube, es gibt nichts Schwierigeres, als in der heutigen Zeit zu sich zu stehen und vor allem zu seinen Makeln und Fehlern zu stehen.
Ja.
So, und davon habe ich selber genug. Mhm. Ich definiere mich aber nicht darüber.
Genau.
Ja? Ich stelle sie nicht in den Vordergrund, sondern ich konzentriere mich auf das, was ich an mir gut finde, und vor allem konzentriere ich mich auf den Inhalt, den ich nach außen trage. So, das ist natürlich mein persönliches Ding jetzt. Ich kann aber auch jedes Mädchen und jeden Jungen da draußen verstehen, der sagt, hey, durch diese ganze Vereinheitlichung und dieses Schönheitsideal, was mir nicht zuletzt durch Instagram suggeriert wird, fühle ich mich gar nicht mehr in der Lage, zu mir zu stehen.
Mhm.
Und deswegen finde ich es umso wichtiger, eben ungefilterte Stories zu zeigen, beziehungsweise sich selber nicht zu sehr zu verändern und den Leuten zu zeigen, hey, ich habe auch einen Makel, so, ich bin auch nicht perfekt, um da irgendwie eine gute Nachricht nach draußen zu tragen und auch ein gutes Vorbild zu sein.
Model und Stylistin. Du würdest mich so glücklich machen, wenn du mir zum einen eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt und mich an deinen Gedanken teilhaben lässt. Entweder auf iTunes oder auch gerne auf Instagram, wo du mich unter meinem Namen findest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Deine Katharina. Heute geht es um Ann-Kathrin Schmitz. Und Ann-Kathrin Schmitz ist für mich eine Stimme ihrer Generation. Ihre Themen, die sie beschäftigen, sind unter anderem Influencer-Marketing, Social-Media-Marketing und E-Branding. 2014 war der Moment, wo sie zusammen mit Farina Opoku den erfolgreichen Beauty-, Fashion- und Lifestyle-Blog Nova Lana Love gegründet hat. Unglaublich erfolgreich, was die beiden da auf die Beine gebracht haben. Und Ann-Kathrin Schmitz hat gemerkt, dass das, was sie zu sagen hat, sehr, sehr viele Menschen interessiert. Angefangen so richtig im großen Stile auf ihrem eigenen Instagram-Kanal, der charmanterweise immer noch Himbeer-Sahnetorte heißt, wie von Anfang an, wo sie ihr Wissen geteilt hat mit vielen Menschen, hat Dinge aufbereitet, dass man sie versteht, hat Hintergrundinformationen gegeben, Learnings, Blicke hinter die Kulissen und hat gemerkt, das ist interessant für Menschen, sie kann Leuten Wissen mitgeben und man versteht sie und man hört sie gerne. Es war für mich nur eine logische Konsequenz, ich weiß nicht, wie sie selber sieht, dass sie ihren eigenen Podcast gründet, genau mit diesen Themen, Baby Gut Business, der sehr erfolgreich ist und wo ich auch schon mal schöne Stunden verbracht habe und das ein oder andere Interessante gelernt habe. Und vielleicht kennst du den Podcast schon und wenn nicht, dann lernst du ihn vielleicht nochmal in den nächsten Tagen und Wochen kennen. Im Interview reden Ann-Kathrin und ich auch über Body Positivity, wie wir das beide sehen. Ihr wisst ja, mehr als 60% der deutschen Frau trägt Kleidergröße 42-44. Dementsprechend ist das keine Nische, kein kleiner Markt, ganz im Gegenteil, das ist ein Großteil der Bevölkerung. Trotzdem wird dieses Thema noch wie ein Nischending behandelt. Wir reden da aber nicht aus der Verbraucher- oder Rezipientensicht drüber, sondern aus der Business-Perspektive. Wir reden über Vorbilder, die man im Internet braucht. Wir reden darüber, wie das in Zukunft sein wird, aus unserer beider Warte. Ja, und wir reden auch darüber, dass sie überlegt, für die Farina Opoku Fashion Brand vielleicht Curvy Models zu beschäftigen. Und da das Interview ein bisschen zurückliegt, mittlerweile gibt es schon Curvy Models. jetzt bei Farina Opoku, was mich total freut. Das ein oder andere Thema, was sie anspricht, das wird es schon geben als Folgen, wenn du in ihrem Archiv vielleicht noch ein bisschen stöberst. Also ganz viele Dinge, über die wir sprechen, wurden umgesetzt und ich wünsche Ann-Kathrin weiterhin so viel Power und Mut, diese Dinge voranzutreiben. Und ich kann sie dir ans Herz legen. Tolle Frau. Und ich finde auch ein wunderschönes Interview, wo sie ganz viel von ihrem Wissen mit uns teilt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und lass uns gerne wissen, wie es dir gefallen hat. Wenn du mehr über Ann-Kathrin Schmitz wissen möchtest, dann schreibe ich hier alles in die Shownotes, dann kannst du gerne mal auf ihre Kanäle rüberhüpfen und lass mich wissen, wie sie dir gefällt, was für Learnings du mitnimmst und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview.
Ann-Kathrin, ich schätze mal, du bist so zwischen 8 und 10 Jahren jünger als ich. Und warum erwähne ich das als allererstes? Weil ich einfach so begeistert bin von deiner Generation. Habe ich ja schon in der Insta-Story gesagt, weil ich mir so gewünscht hätte, wir wären damals so gewesen. Gott, wie das klingt, als ob ich irgendwie deine Uroma bin. Aber so, das finde ich wirklich beeindruckend. Ist dir das klar, dass Ältere dich und euch so wahrnehmen oder findest du das gar nicht?
Erstmal, du siehst keine 10 Jahre älter aus.
Ja. Charmant bist du auch noch.
Kompliment jetzt einfach zurückzuspielen. Doch, mir ist das tatsächlich letztens, da kann ich so ein konkretes Beispiel einfach mal nennen, klarer geworden, weil ich in einem Panel saß, zu einem Female Empowerment Buch, wo es um Leadership und so weiter geht. Und ich grundsätzlich immer überall die Jüngste bin. Immer noch. Und in meiner Influencer-Blase bin ich mittlerweile fast die Älteste. Mhm. Was auch sehr, ja, also das nagt schon irgendwann an einem, wenn alle immer jünger sind. Das ist auch nicht schlimm, denn mit dem Alter wird man ja auch autoritärer.
Ja.
Und in diesem besagten Panel saß ich aber sehr unautoritär erstmal, weil ich war die Jüngste, auch offensichtlicherweise die Jüngste. Und die Frauen hatten tatsächlich auch ganz, ganz andere Ansichten zum Thema Female Empowerment und Female Leadership und so weiter. Viel, viel negativer unterm Strich, als ich das empfinde in meiner Generation und im Publikum, was wir später auch noch irgendwie so ein bisschen ins Panel natürlich mit einbezogen haben, saßen dann noch mal jüngere Leute, die das noch mal anders gesehen haben.
Ach, spannend.
Also es sind schon immer so 10-Jahres-Abschnitte und ich glaube, wenn man in den Dialog mit einer älteren Person tritt, ja, dann wird einem das klar.
Ja.
So in meiner Blase, in der ich alltäglich arbeite, natürlich eher weniger, weil meine Kontakte beziehungsweise mein Netzwerk ist natürlich in meinem Alter.
Ich habe dich ja so ein bisschen gescannt und beobachtet von außen.
Ai.
Und ich habe so den, also man bekommt den Eindruck, als ob du wirklich 6 bis 7 Tage die Woche arbeitest und dass du auch ganz viel parallel funktionieren musst, ne? Dass du ganz viel parallel bei dir abläuft, auch in deinen Gedankengängen. War das von Anfang an so, seitdem du aus dem Studium raus bist, oder hat sich das erst so entwickelt, würdest du sagen?
Also ich glaube, wenn du meine Mama das fragen würdest und das auch so ihr sagen würdest mal, dann würde sie lachen, weil ich war früher praktisch gar nicht mal in der Lage, mir teilweise Dinge eine Stunde zu merken oder so. Das fällt mir immer noch schwer. Das heißt, ich muss, ja, ich stimme dir zu, ich mache teilweise 6 Sachen parallel. Ich arbeite auch an ganz, ganz vielen Projekten, größere, kleinerer Natur, regelmäßiger oder auch unregelmäßiger, irgendwie parallel. Das klappt nur, weil ich mich selber auch ein bisschen mir das anerzogen habe, dass das funktioniert. Beziehungsweise ich habe natürlich eine Helfertruppe hinter mir. Ich habe mittlerweile auch ein Team, ich habe eine Assistentin, die mich auch an gewisse Dinge erinnert, ohne die es auch tatsächlich gar nicht laufen würde. Shoutout an Sina wieder, sage ich immer in jedem Interview. Ganz, ganz wichtige Frau. Und ja, halt mit Apps und Tools und Techniken, damit ich das überhaupt hinkriege. Aber ich arbeite gerade daran, öfter Nein zu sagen, tatsächlich. Beschäftige mich viel mit dem Thema Nein sagen gerade. Weil ja, man sich doch, glaube ich, irgendwann mal ein bisschen fokussieren muss. Aber ja, ich mache viele Dinge auf einmal gerne auch.
Ann-Kathrin, stell dir vor, dass du meiner Mutter, die 70 ist, erklären müsstest, was du beruflich machst. Ich weiß, dass das eine ganz schreckliche Frage ist, aber ich fände es unglaublich spannend, weil mir das auch so in der Erarbeitung, was du so machst, auch schon schwer gefallen ist, das alles zu greifen.
Ja, das liegt aber daran, dass ich, dass mein Hauptberuf ja nicht der ist, das zu zeigen, was ich tue im Internet. So, ich arbeite mit Leuten, die zeigen, was sie tun im Internet, aber ich selber schaffe das ja gar nicht, weil mein Beruf eben ein anderer ist, beziehungsweise ich an ganz, ganz vielen anderen Ecken doktore. Versuche das aber verstärkt seit circa einem Jahr, also die Leute auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen mitzunehmen und zu sagen, hey, das mache ich eigentlich, so und so komme ich dahin und das sind so meine Gedanken und Themen, die mich auch so ein bisschen abseits vom Beruf irgendwie beschäftigen in dieser Social-Media-Blase, sage ich jetzt mal, hinterfrage Dinge auch kritisch. Aber ja, ich mache ja auch nicht nur eine Sache, haben wir ja schon drüber gesprochen, ja. Sondern aber wenn ich das jetzt konkretisieren müsste, arbeite ich mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, was vielleicht für eine 70-Jährige eher sowas wäre wie ein klassischer Promi, also eine Veronika Ferris oder so eine alteingesessene Schauspielerin,
ja.
Aufgrund ja eines veränderten Mediensystems und veränderter Mediennutzung in meiner Generation und auch in meiner nachfolgenden Generation, interessieren sich Leute mittlerweile für andere Persönlichkeiten, die eben in dem Medium ja stattfinden, in dem die viel unterwegs sind. Das heißt, es hat sich alles sehr stark ins Internet verlagert und nicht nur ins Internet, sondern explizit in die sozialen Netzwerke. Und wie das so ist, wenn viele Leute auf einem so einem Medium zusammenkommen, dann entwickeln sich automatisch, glaube ich, so eine Strukturen, dass ja andere das professionalisieren und irgendwie auch auf die nächste Ebene heben und eine Anhängerschaft, eine sogenannte Community aufbauen, deren andere Leute gerne folgen, aus den unterschiedlichsten Motivationen und zu den unterschiedlichsten Themen. So, und mein Beruf ist es, diese Personen zu vermarkten. Das heißt, ich mache nicht nur das Management, ja, das mache ich auch. Das heißt, ich gucke, dass alle Flüge gebucht sind zu Jobs, ich lese Verträge durch, ich korrigiere Verträge, ich handle Budgets aus, ich mache aber auch die ganze Buchhaltung dahinter. Würde aber auch am Ende denjenigen das Talent mitbegleiten zu den Events. Ich mache dann auch ein Foto vor Ort, ich mache auch Videos von denen vor Ort, also wirklich von A bis Z. Ich bin mir da auch für wenig zu schade. Also ich würde auch laufe auch hinterher mit Tüten und einem Wasser in der Hand und gucke, dass es allen gut geht. Aber habe eben in den letzten Jahren auch angefangen, oder beziehungsweise aus der Not der Marken heraus, mit denen wir gearbeitet haben, die teilweise gar nicht richtig wussten, hey, wie gehe ich mit dem Social-Media-Influencer-Thema richtig um? Habe angefangen, auch Marken, Medienhäuser und Agenturen zu beraten. Mache mittlerweile das auch, das nimmt circa 30%, 40% meiner Zeit ein. Natürlich, weil ich auf jeden Kunden individuell eingehe. Jeder kriegt eine maßgeschneiderte Strategie, wenn das eben gewünscht ist. Und ja, hab nebenbei auch einen Podcast, seit neuestem. Weiß ich, wie ich das einer 70-Jährigen richtig, weiß ich, wie hast du es ihr erklärt?
Ich habe gesagt, das ist eine Art Hörspiel mit zwei Personen.
Ja, das ist cool, das ist ganz süß.
Das ist süß, ne?
Ja, ein Hörbuch, ja, das kennt man auch noch.
Ja.
Genau, das ist es so unterm Strich.
Und, oder lass uns mal kurz zurückgehen. Du warst Studentin. So lange ist es ja auch noch gar nicht her.
Oh, für mich fühlt sich das ewig
an. Ja, siehst du. Ja, aber es ist ja auch unfassbar viel passiert in der Zeit, muss man ja auch sagen.
Ja, das Einzige, was mir aus der Studienzeit noch geblieben ist, ist mein MacBook. Das habe ich mir da. Mein MacBook ist 8 Jahre alt. Wow. Das ist ein MacBook Air der allerersten Generation und das läuft noch wunderbar. Und ich gedenke nicht, es auszutauschen, bis es nicht von selber aufgibt.
Also du bist treu.
Ja, total. Das ist Nostalgie ein bisschen auch.
Ja, das glaube ich.
Ja, ich habe auch das Gefühl, da bin ich so ein bisschen abergläubisch. Ich glaube, wenn das kaputt geht, dann geht irgendwas anderes auch vielleicht kaputt. Mal gucken. Hoffen wir mal nicht.
Was wolltest du denn, als du studiert hast, machen? Oder hat dich eher so die Richtung interessiert? Und zwar noch gar nicht so zielgerichtet. Weil das muss man ja auch sagen, wenn wir wieder an die 70-Jährige denken. In deiner Zeit, du bist ja groß geworden, glaube ich, mit massiven Veränderungen in der Berufswelt. Und du bist, glaube ich, schon die Generation, die gehört hat, es wird wahrscheinlich dein Beruf erst erfunden werden, den wird es erst in 10 Jahren geben. Das war, glaube ich, schon in der Zeit sehr stark so, ne?
Es ist total witzig, dass du das sagst, weil genau das war, mussten wir uns praktisch in jeder Vorlesung anhören.
Wow.
Also das war wirklich auch die Ansage von unseren Dozenten und Professoren, dass es dass der klassische Printbereich wahrscheinlich wegbricht und wir schon, wenn wir unser Studium beendet haben, was ja wahrscheinlich perspektivisch an dem Zeitpunkt 3 bis 4 Jahre gewesen wären, dass wir im Printbereich nicht mehr arbeiten werden. Und das hat man uns schon relativ früh eingebläut. Das heißt, es sind auch, glaube ich, wenn ich jetzt überlege, meine Kommilitonen sind auch alle nicht mehr im Printbereich gelandet. Also es ist schon, die Prognose ist schon so eingetroffen. Und ja, das kann man in jeder Redaktion ja auch beobachten. Ja. Also ich glaube, Printredakteure werden ungefähr gar nicht mehr gesucht, sondern es verlagert sich natürlich alles in die Online-Magazine.
Hat dich das damals traurig gemacht? Fandst du das blöd oder fandst du das gut?
Nee, eigentlich war ich immer schon nerdy und bin auf dem Land groß geworden mit einer DSL-Verbindung, die sich wirklich über so ein Modem noch so eingewählt hat. Ja. Und wir sind auch mit dem Smart Surfer gesurft, praktisch das wurde pro Sekunde abgerechnet, ja. Pro Minute. Da musste man auch überlegen, ich kann jetzt hier nicht ewig im Internet sein, das ist viel zu teuer. Ja. Und da hatte ich dann immer irgendwie so eine Stunde am Tag, durfte ich dann auch von meinen Eltern aus ins Internet und habe da schon mich immer tatsächlich so für Programmieren interessiert, so grundsätzlich und HTML-Sprache und wie funktioniert das und war total fasziniert davon, dass wenn man eine Zahlen- und Zeichenkombination in einen Computer eingibt, dass dann am Ende ein visuelles Bild daraus entstehen kann. Solche Sachen haben mich immer schon fasziniert und habe dann irgendwie, war auch Early Adapter in diesen ganzen sozialen Netzwerken, die es damals noch gab, hier so StudiVZ und SchülerVZ und sowas. Ja, ja. Und da haben sich ja schon die ersten Strukturen von so sozialen Netzwerken rauskristallisiert, das mit den Gruppen, ja, das waren ja Communities, wie es jetzt irgendwie auch irgendwie wieder immer gibt. Und habe dann damals schon mich auch sehr für das Thema Geld verdienen übers Netz interessiert. Mhm. Und auch da war ich immer fasziniert von dem Gedanken, dass es klassische Blogger gibt, die zu der Zeit sozusagen auf ihrer Supererfolgswelle schwammen. Und da haben wir damals alle schon gesagt, hey, das ist ein toller Job und super selbstbestimmtes Leben und eigene Inhalte produzieren und die irgendwie auch noch monetarisieren und davon leben können. Ist ja oberaffengeil. Mhm. Und habe mich dann relativ früh, auch schon vor dem Studium ehrlich gesagt, damit beschäftigt, wie können die denn leben? Also womit verdienen die denn tatsächlich ihr Geld? Ja, ne? Und habe mir da angefangen, schon so ein bisschen selber einen Blick hinter die Kulissen zu graben. Und fand aber auch Sachen, wie auch im klassischen Journalismus, also Schreiben für Suchmaschinen und so, immer spannend. Also ich habe immer schon diese Internet-Affinität gehabt, sage ich mal. Und deswegen war es für mich im Studium auch überhaupt nicht schlimm. Es war auch gar nicht meine Intention. Also ich saß nicht im Studium und habe gesagt, ich will jetzt bei der Glamour irgendwie oder Cosmo in der Online-Redaktion arbeiten, sondern habe immer schon mich dem Netz zugehörig gefühlt.
Hattest du damals so einen Wunsch oder einen Traum, als du da saßt?
Ja, also ich konkret nicht, weil ich glaube, also ich finde nach wie vor, den schwierigsten Step ist nicht zwischen Abi und Studium, sondern nach dem Studium. Ja. Oder vielleicht sogar, wenn wir auch an die Zielgruppe der Hörer hier denken, wenn man sich irgendwie, weiß ich nicht, Mitte 30 irgendwie beruflich nochmal verändern will. Also ich glaube, je älter man wird, desto schwieriger wird es auch herauszufinden, was man möchte, beziehungsweise was kann man überhaupt. So, und natürlich stand ich auch irgendwann vor der Frage und habe gedacht, hey, ja, ich war immer gut in Deutsch und kann gut schreiben und bin internetaffin, aber was mache ich denn jetzt konkret damit? Ja. Und da hilft am Ende nur ausprobieren und ich habe ganz, ganz viel ausprobiert. Ich war auch immer natürlich sehr, sehr Fashion- und Beauty-affin, aber Beauty im Sinne von, ich kann mich selber nicht toll schminken, aber fand auch diese Branche immer spannend und auch, dass die sehr viel Volumen in sich trägt. Also die ist natürlich auch sehr budgetlastig. Da Leute kaufen gerne Beauty und da steckt sehr viel Geld drin, was die Möglichkeiten und Bandbreiten natürlich irgendwie fast unendlich macht. Mhm. Und hatte schon immer so ein bisschen, ich wusste grob, irgendwie mit Internet und irgendwie auch gerne in der Beauty-Fashion-Lifestyle-Branche. Aber ganz ehrlich, konkret wusste ich das damals nicht. Glaube ich, kann man auch nicht wissen.
Nee, ich glaube auch.
Ja. Aber obwohl viele haben ja echt schon immer irgendwie so gewusst, ich will unbedingt das und das werden, sind aber meistens auch woanders gelandet.
Und wie ist das dann passiert? Was dann passiert ist?
Ich habe dann eine Kommilitonin getroffen im Studium, dann an der HMKW und erstmal waren wir auch einfach nur, haben zusammen studiert. Die Arbeitsgruppen waren relativ klein, muss man sagen, weil wir waren der erste Studiengang, der diese Kombi aus klassischer PR und Journalismus so studiert hat. Deswegen waren die Gruppen relativ klein und auch irgendwie familiär beziehungsweise freundschaftlich. Und habe dann damals schon, Farina Opogo war die besagte Kommilitonin, besser bekannt unter dem Namen Nuva Lana Love, kam aus einem Praktikum in den USA wieder. Und ich kam aus einem ganz schrecklichen Praktikum wieder. in, nein, oh Gott, ich sag's nicht. Aus der Beauty-Branche, aus der Luxus-Beauty-Branche, was ich ja schon gesagt habe, was immer irgendwie auch für mich ein angestrebtes Ziel war im entferntesten Sinne. Und habe gemerkt, oh, das ist gar nicht meins. Mhm. Das ist ein unfassbar schreckliches Ellenbogen-Business auch, in dem tatsächlich leider, und jetzt steinigt mich nicht für die Aussage, zu viele Frauen arbeiten. Mhm. Was so einem Arbeitsklima nicht immer gut tut.
Ja.
Ja, wenn die Frauenquote zu hoch ist, kann das auch daneben gehen. Und da waren ganz, ganz viele zwischenmenschliche Unstimmigkeiten, die für mich eigentlich diesen weiteren Berufsweg zum absoluten K.O. gemacht haben. Und habe auch überlegt, hey, diese Konzernstrukturen, diese großen Konzernstrukturen ist eigentlich auch nichts, in dem ich mich wiederfinde, weil die Arbeitswege so lang waren und das auf einem so hohen Niveau da gearbeitet wurde tatsächlich am Ende, dass man, bevor man irgendwelche Inhalte tatsächlich an den Endkonsumenten rantragen konnte, das einmal nach Frankreich zur PR schicken musste, zum Headquarter. Die haben es dann nach San Francisco geschickt und die haben es dann irgendwann nach 3 Tagen zurückgeschickt. Da war das Thema, also so kann man nicht arbeiten im Social-Media-Bereich. Dann ist das Thema kalter Kaffee. Ne? Das ist auch überhaupt nicht fortschrittlich, ehrlich gesagt. Naja, egal. Auf jeden Fall kam ich aus diesem Praktikum wieder, war ehrlich gesagt super frustriert auch. Und Farina kam von einem sehr tollen Praktikum in den USA wieder und hatte so ein bisschen die Plattform bzw. die App Instagram im Gepäck. Mhm. Und hat dadurch, dass sie auch sehr aktiv war von Anfang an und die Plattform auch sehr gemocht hat und von Anfang an gut verstanden hat, damals 2014, Anfang 2014, 14.000 Follower gehabt, was der Größenordnung jetzt verglichen mit heute 1,4 Millionen wären. Also es waren so unfassbar viele Menschen. Wir dachten, hey, die kamen ins Studium wieder rein und wir alle so, Instagram, ja, haben wir schon mal auf dem Handy, aber da bearbeiten wir eigentlich unsere Bilder mit so einem Retro-Filter und posten dann bei Facebook. Und
wie alt war Instagram damals? Ganz kurze Frage. Ich überlege nämlich auch selber gerade.
Wann haben die gegründet? 2010 vielleicht? Ja, also die gab es schon 4 Jahre, aber so eine Plattform braucht ja auch immer irgendwie Zeit, sich zu etablieren und gerade, dass sie mal auf dem deutschen Markt ankommen, die sind ja immer grundsätzlich 1 bis 2 Jahre auch hinterher.
Ja.
Und es gab natürlich auch in Deutschland schon einige, die das genutzt haben, aber Farina hatte eben natürlich auch, dadurch, dass sie diese super starken visuellen Bilder aus den USA hatte, das finden die Deutschen einfach klasse. Also auch bis heute funktionieren ja Travel-Bilder immer noch wunderbar, kennt irgendwie jeder, der mal ein Foto auf Instagram hochgeladen hat. Und war dann da schon relativ, hatte eine Community einfach schon. Und hat dann auch parallel in einem Klamottenladen gearbeitet, bei dem sie natürlich Zugang hatte zu täglich neuen Styles. Und auch das hat sich bis heute nicht geändert. Aktualität, Trends, Style und jeden Tag, möglichst jeden Tag was Neues, funktionieren heute immer noch gut.
Ja.
So, und das haben die Leute damals geliebt. Und natürlich auch die Nahbarkeit zu Köln. Also der Store war ja noch wirklich lokal. Man konnte irgendwie da hingehen und was nachkaufen. Es war irgendwie sehr charmant. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, also ich sehe da irgendwie, natürlich haben die Leute auch neben diesen ganzen Klamotten gefragt, die fingen dann an, haben wir uns drüber lustig gemacht, weil sie hatte irgendwie einen Smoothie am Bahnhof gepostet, wo sie auf dem Weg zur Uni war und da haben, ich glaube, innerhalb von wenigen Stunden 50 Leute nachgefragt, wo hast denn du den Smoothie gekauft da am Hauptbahnhof? Und wir saßen in der Uni alle zu 15 Mann, wir so, das gibt's doch nicht. Guck mal, die Leute fragen sogar, wo du deine Smoothies kaufst. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Und ich so, hey, da ist doch so ein starkes Angebots-Nachfrage-Prinzip. Dem muss man doch irgendwie nachgehen. Mhm. Und dann habe ich, to keep a long story short, zu ihr gesagt, pass mal auf, ich hatte eine Idee, wie du damit auch zukünftig, glaube ich, ganz gut leben könntest. Also könnte passieren.
Ja.
Und auch deine, dass das ein zukünftiges Business und ein zukünftiger Markt sein könnte, der sich noch exponentiell höchstwahrscheinlich entwickeln wird. Ich sehe da irgendwie eine Riesenchance für dich. Wenn du, ich weiß, du hast jetzt selber irgendwie wenig Bock auf den Kram behind und du willst dich jetzt nicht hinsetzen und einen Blog programmieren, aber ich würde das für dich machen. Und dann lass uns das doch einfach mal auf einer ganz lockeren Basis irgendwie ausprobieren. Und dann haben wir das gemacht. Ich habe dann selber händisch so einen Blogspot aufgesetzt und habe dann mit meinen rudimentären HTML-Kenntnissen irgendwas zusammengeschustert da. Ein paar Bilder hochgeladen und dann haben wir wirklich ganz klassisch Outfit-Blogposts gemacht, wie macht sie ihre Haare und so weiter. Aber weil ich als ja, damals noch Social Media Neuling, mehr oder weniger, beziehungsweise habe mich schon immer ja sehr dafür interessiert, dachte, hey, wenn, dann machen wir das richtig und dann machen wir das ganzheitlich. Haben dann zeitgleich wirklich alle Social Media Kanäle, die damals zu der Zeit uns zur Verfügung standen, gleichgeschaltet. Das heißt, am 14.3.2014 sind dann der Blog nuvalanaloft.de, der Instagram-Account hat seinen Namen geändert, der hieß dann auch nuvalanaloft. Es gab einen passenden YouTube-Channel dazu, bei dem dann auch am gleichen Tag schon ein Beauty-Video online ging. Und natürlich damals auch noch relativ wichtig, Facebook.
Ja.
Und das haben wir praktisch schon cross-channel, so wie wir es im Studium gelernt haben, praktisch Geschichten über alle Plattformen stringent erzählt. So, und ich glaube nach wie vor, dass das auch so ein bisschen der Erfolgsfaktor war.
Ja.
Wir haben mittlerweile, Status quo heute nach 5 Jahren, viele der Plattformen wieder abgestoßen. Viele der Plattformen sind unwichtiger geworden. Facebook ist für unsere Zielgruppe irrelevant geworden. Ich weiß nicht, wie das für deine ist, sie wahrscheinlich noch eher. Wir haben Plattformen überdauert, sowas wie Snapchat, so Trends, die aufkamen, haben wir alle mitgemacht, auch erfolgreich mitgemacht, dann wieder abgestoßen, weil auch das die Zielgruppe nicht mehr so gut angenommen hat und da nicht mehr unterwegs war. Das heißt, wir passen auch nach wie vor so unsere Inhalte, aber auch die Aktivitäten immer stetig an.
Ja. Was mich total interessieren würde, ich komme aus dem Schauspiel- und Moderationsbereich und weiß deswegen, wie wichtig das ist, ein starkes Management zu haben und jemand, der dahinter ist. Mich würde total interessieren, ob du sagen würdest, jetzt wenn du zurückschaust, hast du damals schon erkannt, was für ein Potenzial in dieser Frau steckt, wie vermarktbar sie ist und was für eine Faszination sie auch haben kann, hat sie jetzt ja auch auf Menschen. Oder würdest du sagen, weil sie ja auch deine Kommilitonin war, war das für dich noch gar nicht so der Punkt? Oder hast du das, wenn du jetzt zurückdenkst, weil du hast ja eine unfassbare Managementqualität, was ja klar ist, sonst wären wir da ja heute nicht, würde ich sagen. Hast du das damals so gesehen und siehst du dich überhaupt so, dass du, also es ist ja so blöd, das so zu sagen, aber wir können ja im weitesten Sinne schon sagen, dass du ja auch mit so einen Star kreiert hast. Weißt du um diese Fähigkeit? Ich weiß, du findest es lächerlich so, vielleicht auch sogar. Aber ich würde es aus meiner Perspektive, wo ich weiß, was es bedeutet, wenn du jemanden hinter dir hast oder eben nicht. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Da hast du auch noch nie drüber nachgedacht, aber das ist ja schon ein Riesentalent auch.
Dazu muss man sagen, ich bin ja nicht dahinter, sondern ich bin metaphorisch gesprochen daneben.
Ja.
Was
sichtbar, entschuldige, ich total in den Medien sichtbar bis vor kurzem.
Ich weiß, was du sagen willst, aber das war auch immer schon so und da hat sich auch nichts dran geändert. Deswegen, also wir betrachten uns als Partner auf Augenhöhe.
Ja.
Wobei manchmal ich sogar, glaube ich, das letzte Wort habe.
Entschuldige, dann hast du mich komplett falsch verstanden. Warte kurz, weil das ist ja wichtig. Ich meine damit eher, ob du wusstest, dass diese Person, ist ja egal, wer es jetzt ist, medial so gut funktionieren wird und so gut ankommen wird. Ich meine das jetzt gar nicht in Bezug auf eure Arbeitsteilung, wer macht was, sondern ob du das geahnt hast. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Dazu muss man sagen, ich bin da auch von Anfang an bis heute, glaube ich, in Anführungszeichen betriebsblind, weil für mich ist Farina immer noch die schönste Frau, die ich kenne, innen wie außen. Und da spielt die Optik, die reine Optik, gar nicht unbedingt so eine Rolle. Und ich bin ja auch ich bin ja auch Freundin. Also ich bin ja so nah dran, dass ich das gar nicht, das Äußerliche vom Innerlichen gar nicht trennen kann, tatsächlich.
Ja.
Aber nein, also hat keiner geahnt, glaube ich. Keiner wusste auch, wie sich diese Plattformen weiterentwickeln. Und ob du jetzt einen Star aus jemandem machst, sei mal dahingestellt, dass du kannst die tollste und hübscheste Person haben oder die talentierteste Person. Wenn sich so eine, das hat alles nur gut funktioniert, weil eben die Sterne gut standen. Ja, das heißt, die Plattformen gut standen. Instagram ist wesentlich wichtiger geworden als ein Blog, als Facebook, als irgendwelche anderen Plattformen, die wir haben. Und das hat natürlich uns auch extrem in die Karten gespielt und das ist auch ein maßgeblicher Erfolgsfaktor, weil wir einfach Early Adapter waren damals.
Ja.
Weil da auch noch, da wird es sehr, sehr technisch, weil Instagram damals als Social Media Kosmos noch ganz anders funktioniert hat. Man viel, viel sichtbarer war damals und ich aber auch schon immer hintenrum viel Wert darauf gelegt habe, dass Farina auch irgendwie in den klassischen Medien stattfindet, dass wir mal einen TV-Beitrag machen, dass wir mal irgendwie Print-Interviews immer noch geben, dass sie auch in Online-Magazinen, die ja außerhalb von Beauty und Fashion berichten, mal irgendwie auch hinter die Kulissen blicken lässt und so weiter. Also da habe ich immer verstärkt darauf geachtet und tue das bis heute. Aber ich glaube, nein, das hätte keiner ahnen können. Und da ist man auch mit so einer Berechnung gar nicht rangegangen.
Ja, ja. Irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, hat man dich mehr gesehen, vor Jahren. Und ich weiß nicht, irgendwann habe ich dich dann, glaube ich, mal bei einer Taxifahrt gesehen. Irgendwann wurdest du präsenter. Ist das organisch entstanden, weil du gemerkt hast, dass die Leute interessiert, was du zu sagen hast? Oder gab es schon so einen Auslöser, dass Leute dich auch vielleicht immer mehr auch um deine Kompetenz gefragt haben und es irgendwann öffentlicher wurde?
Weißt du, was ich glaube?
Na?
Dass die Leute mich am Anfang einfach witzig fanden.
Das war doch
weil,
toll.
Ja, ich habe, also ich, bis heute ist das tatsächlich, ich mache mir nicht so viele Gedanken darum am Ende, weil ich immer noch, also das halte ich auch im realen Leben so. Also Leute, die mich nicht mögen, ist auch okay. Also ich zwinge mich keinem auf.
Ja.
Und ich mache, I just work here. Also ich mache halt einfach nur meinen Job. Und das hat damals einfach angefangen, weil Farina, wir sind viel, sehr viel gereist. Wir waren eine längere Zeit in New York und auch so immer sehr viel im Ausland unterwegs und immer auch zusammen. Und irgendwer hat ja obviously die Fotos gemacht. Ne? Und natürlich haben die Leute irgendwann angefangen zu fragen, mit wem bist du da unterwegs? Also wer ist denn das? Wer macht denn da? Wer steht denn da gerade hinter der Kamera?
Ja.
Weil ich dann auch irgendwann manchmal so bedürflich reingequatscht habe oder mal irgendwie einen Kommentar zu irgendwas abgegeben habe, der vielleicht sarkastisch war oder irgendwie ein bisschen drüber. Und die Leute fanden es irgendwie interessant und witzig. Ich muss sagen, nach wie vor ist das was, worauf ich nicht so viel Wert lege. Also ich habe mittlerweile verstanden, dass es für das, was ich als Beraterin mittlerweile mache und auch so als Speakerin auf der Bühne, natürlich super wichtig ist. Ich mache das aber nach wie vor nicht so gerne.
Okay.
Ich muss mich auch immer wieder überwinden. Ich muss mich immer wieder runterholen und mir denken, doch, irgendwie interessiert es die Leute scheinbar, was du sagst. Deswegen mag ich Podcasts so gerne, weil sie so ohne Gesicht funktionieren und ohne visuelle Reize. Also hier zählt nur das, was ich dir gerade erzähle und du mir.
Ja.
Und das ist, finde ich, sehr viel gehaltvoller als irgendwie, wenn ich eine Insta-Story mache oder sage, hey, heute trage ich so ein cooles Business-Outfit, könnt ihr hier nachkaufen. Nee, also es hat für mich mehr Wertigkeit tatsächlich, so blöd es sich anhört, weil, also für mich persönlich einfach, für mich als Ann-Kathrin Schmitz, als Person. Deswegen lege ich da auch sehr viel Wert drauf in meinem eigenen Podcast. Um ehrlich zu sein. Naja, auf jeden Fall haben die Leute angefangen, Fragen zu stellen. Die haben wir dann auch einfach beantwortet. Also Farina hat dann immer lustig gezeigt, wie ich irgendwie beim Frühstückstisch schon mit dem Laptop sitze oder irgendwie hinter ihr herlaufe oder was auch immer, aber mache irgendwie gerade. Das aber auch immer irgendwie witzig und nahbar und auch nicht mit so einer Ernsthaftigkeit, guck mal, ja, wir sind so krasse Businessfrauen und wir sitzen den ganzen Tag nur am Laptop und machen nur E-Mails, sondern es war halt immer sehr organisch und sehr natürlich irgendwie auch. Und jeder hatte halt schon von Anfang an seine Rolle gehabt und in der sind wir bis heute so. Also ich bin halt irgendwie immer am Telefon und immer am Lappy und Farina ist irgendwie, macht halt eine Insta-Story darüber.
Ja.
So, es ist halt sehr, sehr cool und sehr harmonisch, sag ich mal. Ja, und irgendwann habe ich dann, es war in New York und irgendwann habe ich mal gesprochen. Also ich habe selber immer so ein bisschen, ich halte es sehr, für sehr, sehr wichtig, selber immer auch als Tipp für die Leute da draußen, so als Marke oder als Person, wenn ihr Social Media verstehen wollt, wenn ihr Instagram verstehen wollt, wenn ihr TikTok verstehen wollt, wenn ihr Snapchat verstehen wollt, dann macht euch einen Account und dann fangt an, selber da was zu posten.
Ja.
Gar nicht mit der Intention irgendwie, sich selber eine Community aufzubauen, sondern einfach zu verstehen, wie funktioniert das, welche Features habe ich hier zur Verfügung, wie funktioniert das, welcher Inhalt performt besser, welche Filter gibt es und so weiter. Also all diese kleinteiligen Sachen, die man nur lernt, wenn man selber partizipiert an einer Sache. Und das ist auch ein wichtiger Tipp ne, für alle da draußen. Und auch so halte ich es immer. Ne? Ich habe auch einen TikTok-Account, lade da irgendwas hoch und denke mir, ja gut, ich will jetzt hier kein TikTok-Star werden.
Ja.
Aber ich glaube, um da erfolgreich auch oder auch professionell mitarbeiten zu können, ist es ganz, ganz wichtig, dass man diese Plattform auf diesen Plattformen selber stattfindet. Ja, und dann habe ich auch immer natürlich parallel so ein bisschen was gepostet und hier vom Event und da natürlich vom Coachella und ganz tolle Sachen gezeigt. Und ja, die Leute haben irgendwann einfach, die Leute hat es irgendwann einfach interessiert, was steckt dahinter, wie kann das so funktionieren, wie kann Farinas Leben, glaube ich, so reibungslos in Anführungszeichen funktionieren. Ja, und dann gab es halt einfach Antworten.
Ja,
ne? Wieder Angebot, Nachfrage, Angebot.
Und wann war der Moment, dass du gemerkt hast, dass du vielleicht doch mehr weißt als viele und dass du vor allen Dingen auch die neuen sozialen Medien A, verstehst, sie bedienen kannst und es auch schaffst, unterschiedlichen Altersgruppen nahezubringen? Wann war der Moment?
Der war noch gar nicht.
Ach so.
Blöd gesagt. Also nach wie vor glaube ich, das, was ich erzähle, ja, ist überhaupt keine Rocket Science. Und das ist jetzt keine blöde, falsche Bescheidenheit, okay, oder so runterspielen. Ich glaube das wirklich nach wie vor. Das, was ich glaube ich ganz gut kann, ist einfach kompliziertere Sachverhalte, mhm, auf den Punkt bringen und die vereinfacht wiedergeben. Mhm. So. Und das habe ich das erste Mal entdeckt, in Anführungszeichen, als es um diese ganze Kennzeichnungs-Schleichwerbungsdebatte, mhm, ging.
Ja.
Ja, für Blogger, Influencer auf allen möglichen Plattformen, mhm, wurden Persönlichkeiten des öffentlichen Internetlebens abgemahnt und ihnen wurde Schleichwerbung vorgeworfen.
Ja, ja.
Und es ist eine ziemlich undurchsichtige, bis heute ziemlich, mhm, undurchsichtige Rechtsprechung, die da teilweise passiert.
Ja.
Und da weiß ich noch, da habe ich irgendwann vor anderthalb Jahren, glaube ich, mal eine Insta-Story zugemacht. Da habe ich gesagt, mhm, Mensch, das kann doch nicht sein, ganz ehrlich. Ich setze mich jetzt vor diese Kamera und dann erkläre ich das jetzt einmal.
Ja,
also
super,
ohne großartige Intention dahinter, und habe halt ein unfassbares Feedback darauf bekommen.
Mhm.
Und da entwickelte sich bei mir schon die Idee, und ich glaube, das war im November, Oktober letzten Jahres, auch zu dem Podcast,
mhm,
mein eigener Podcast, der irgendwie genau so solche Themen,
ja,
ja, an den Mann und an die Frau bringen soll, auf eine ganz, ganz einfache Art und Weise, sodass es wirklich jeder versteht, weil das, mhm, ist mir ganz, ganz wichtig, auch Medienkompetenz zu schaffen und,
ja,
weiterzugeben. Ja, und ich glaube, diese Kennzeichnungsgeschichte damals war so ein bisschen, mhm, der Durchbruch, in Anführungszeichen.
Mhm.
Und aufgrund des Feedbacks habe ich mich ehrlich gesagt dazu berufen oder inspiriert gefühlt, mhm, das so zu machen, wie ich es heute mache.
Also man kann es vielleicht so beschreiben, wenn man dir folgt, dass man manchmal sogar, glaube ich, oder gefühlt täglich aufbereitet bekommt, was es neu an neuen Dingen gibt in der Welt und gerade in Bezug auf die digitalen Medien. Würdest du sagen, so kann man das sagen?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Das Witzige ist, dass das, was ich da erkläre und, mhm, zeige, eigentlich nur das ist, was ich jeden Tag lese. Und,
ja,
das sind meine täglichen Dinge, mit denen ich mich so beschäftige. Das sind meine Gedanken dazu.
Mhm.
Ich versuche trotzdem, das immer relativ objektiv zu halten.
Mhm.
Ich gebe da nicht zu viel Meinung rein, weil,
ja,
ich will, dass die Leute selber nachdenken,
mhm,
und auch sich kritisch mit den Themen auseinandersetzen. Ich will praktisch einen Denkanstoß geben, auch für manche,
ja,
Dinge. Ja.
Das ist ja, wenn wir beide ehrlich sind, das ist ja etwas, was du aus dir heraus machst, was dir ein Bedürfnis ist, einen Mehrwert zu schaffen,
ja,
von dem du ja objektiv finanziell erstmal überhaupt nichts hast. Und das ist ja
richtig.
Ja, und das ist ja in unserer heutigen Zeit schon besonders.
Ja. Ja, das, ja, stimmt irgendwie so.
Und also ich zum Beispiel bin dir da unglaublich dankbar für. Ich freue mich da immer so.
Ja, ich kriege echt so tolles Feedback und ich finde es so toll, dass die Leute das auch verstehen.
Mhm.
Und ich gehe auch mit dem Thema ganz offen um und sage so, hey Leute, ich verdiene damit kein Geld.
Ja.
Ich verdiene mein Geld woanders,
ja,
was es mir nicht unbedingt nötig macht,
mhm,
solche Sachen auch noch zu monetarisieren.
Ja.
Ich glaube immer, dass ein journalistisches Produkt, und da spricht natürlich eine gelernte Journalistin aus mir,
mhm,
bis zum gewissen Grad, wenn es so einen Aufklärungscharakter hat, beziehungsweise wenn es so einen informativen Charakter hat, unbedingt werbefrei, mhm, sein muss, bis, mhm, zum gewissen Grad, damit das, ja, authentisch sein kann.
Ja. Und ist dann in dieser Zeit, wie du sagst, immer mehr so der Gedankengang gekommen, ich muss das irgendwie bündeln und auch für die Nachwelt dalassen oder ich will mich vielleicht auch austauschen, dass dann dieser Podcast-Gedanke kam?
Du, Katharina, das hört nie auf bei mir. Während wir hier sitzen, ist der Kopf schon wieder am Arbeiten und hat sich überlegt, das, was ihr nicht seht oder doch, was ihr seht später in Insta-Story, Katharina filmt das hier mit.
Ja, leider
und
nicht mehr.
Ich denke mir schon, verdammt, warum filme ich denn meinen Podcast nicht mit? Und ich überlege schon wieder in alle Richtungen, wie man das irgendwie für die Leute noch ein bisschen besser,
ja,
aufbereiten kann, sodass es die Message,
ja,
oder die Messages dieses Podcasts, jedes steht unter einem,
ja,
anderen Thema, Themenschwerpunkt, noch besser irgendwie, mhm, verarbeiten können, beziehungsweise ja, jeder Jack lernt ja auch anders,
mhm,
sagen wir in Köln. Manche hören gerne, manche lesen lieber,
ja,
und so weiter. Aber ja, also mir persönlich ist das ein sehr, sehr großes Anliegen, dass das eben, ja, so werbefrei funktionieren kann.
Wann fing es an, dass du das erste Mal gesprochen hast vor vielen Menschen oder dass du diese Workshops gegeben hast? Weil das passiert ja auch nicht auf einmal.
Ja.
Oder möchtest du darüber gar nicht so reden?
Nö. Doch, ne? Probleme. Es gibt wenig Fragen, die du mir nicht... Es gibt fast keine Fragen, die du mir nicht stellen darfst, ehrlich gesagt. Du kannst mich auch immer kritisch fragen gerne. Das sind meine Lieblingsfragen, unter uns gesagt. Nee, ich weiß es noch ganz genau. Und zwar war das ein Vortrag, und da wurden wir angefragt, wirklich so ins kalte Wasser geschmissen, mehr oder weniger, von den Online-Marketing-Rockstars damals, die als erste, im Gegensatz zu Demexco und so weiter. Also das sind große Online-Marketing-Konferenzen, in denen sehr viele Marken, Agenturen, Fachpublikum zusammenkommt, um sich über neue Medien zu informieren. Ja. Das hieß damals New Platform Advertising. Mhm. Die OMR-Leute haben sich relativ früh auf diese sozialen Netzwerkgeschichten draufgesetzt und eben auch solche Leute wie uns dann auf die Bühne geholt, um sozusagen First-Hand-Tipps zu geben, beziehungsweise über unser Business zu erzählen, wie läuft das, was steckt eigentlich dahinter. Und dann wurden wir angefragt damals, irgendwie was über Novalana Love zu erzählen, wie das angefangen hat, wie wir das aufgebaut haben und dann aber auch mit dem Schwerpunkt auf Snapchat, weil damals war das die neue Marketingplattform und sehr viele Marketer konnten da überhaupt nicht mit umgehen. Also so ein bisschen wie heute wie TikTok, die trauen sich da teilweise gar nicht ran. Es gab dann einige Marken, die das gut gemacht haben, die haben dann vor uns gesprochen aus dieser super professionellen Angle. Und dann sollten wir kommen und ich weiß noch, wir kamen auch ein bisschen zu spät und ich habe vorher gar nicht gefragt, was ist das, wie wir da jetzt sprechen sollen. Ja. Also wir haben das auch so zweigeteilt. Farina hat dann früher noch, da haben wir das zusammen gemacht, hat sie dann immer den Part übernommen, so hey, wie hat das alles angefangen und so ein bisschen aus ihrer emotionalen Perspektive erzählt und ich kam dann immer rein mit meinen Zahlen, Statistiken, so und so lief das, das und das haben wir uns strategisch dabei gedacht. Ne? Ja, das ist ja das, was die Leute dann so ein bisschen hören wollen. Und dann kamen wir da an, haben die Tür zu dieser Location aufgemacht. Das war witzigerweise hier in Hamburg, im Docks, aber ich glaube das erste Mal in meinem Leben in Hamburg auch. Und dann saßen da 500 Leute. Und ich so, ach du Heilige. Und ich habe so eine Präsi zusammengeklöppelt, damals noch mit, weiß ich nicht, Prezi oder so, in so einem ganz räudigen Programm. Und dann... Also da war ich kurz auch ein bisschen schockiert und dann war aber irgendwie auch so ein bisschen das Eis gebrochen. Wir waren natürlich hyper nervös, auch Farina, die ja eigentlich, wenn man sich das mal so vor Augen führt, jeden Tag vor einer 250.000 Leute spricht, die ihre Insta-Story gucken, da wird das natürlich nicht so greifbar.
Genau.
Ja? Aber wenn man sich mal so ein Fußballstadion oder so mehrere vorstellt, vor denen dann in der Mitte steht und was erzählt, ist das natürlich eine ganz andere, hat es eine ganz andere Magie. Ja, also 500 fanden wir schon sehr, sehr, sehr krass und das so als ersten Auftritt, in Anführungszeichen, vor so einem Fachpublikum auch schon echt creepy und Farina war ultra nervös, die war nervöser als ich, könnte man fast sagen. Ja, ja. Was ich witzig fand, weil, ne, wie gesagt, wenn man sich vorstellt, wovor sie sonst spricht. Aber das haben wir anscheinend auch direkt ganz gut gemacht, weil das war dann auch so ein bisschen, guck mal, die machen das jetzt auch und die sprechen auch über hinter den Kulissen so ein bisschen, lassen und auch natürlich Fachpublikum da reingucken und nicht Fachpublikum, wie funktioniert das? Und das war so der Startschuss und dann habe ich das halt verstärkt da immer weiter gemacht und mittlerweile... Nee, ich mache es immer noch nicht easygoing. Ich habe immer noch Muffensausen, jedes Mal. Aber es wird besser.
Hast du dann die Kapazität, theoretisch noch andere Personen oder Marken wirklich im großen Stile aufzubauen? Oder würde das momentan noch nicht gehen?
Das würde momentan nicht mehr gehen, weil ich so ein bisschen meine eigenen Projekte priorisiere gerade. Ja. Das ist aber jetzt einfach nur eine strategische Entscheidung. Mhm. Also theoretisch hätte es auch anders ausfallen können.
Ja.
Und ich könnte auch einen Content Hub irgendwie aufbauen, wo man sagt, hey, ich baue eine Struktur aus Freelancern auf, mit meinem Know-how, mit meinem Netzwerk und mit Kollegen und Kolleginnen, die ähnliche Dinge machen. Und wir verkaufen das als Agentur an Marken.
Ja, ja.
Und machen nicht nur Beratung, sondern auch Umsetzung. Ich möchte aber eigentlich eher meine eigenen Sachen in den Vordergrund stellen. Nicht ich als Person, sondern ich möchte den Podcast zum Beispiel auch ins reale Leben bringen. Auch einfach aus der Tatsache heraus, dass Leute fragen und sagen, hey, wir würden als mittelständisches bis kleines Unternehmen super gerne mal einen Vortrag von dir besuchen.
Ja.
Können uns das aber nicht leisten, weil natürlich ich jetzt auf einem Niveau arbeite, wo ich das nur noch für große Konzerne mache am Ende des Tages, beziehungsweise für größere Marken, weil ich das als Einzelperson so ja gar nicht mehr leisten kann. Ne? und würde dann gerne auch solchen Marken und Leuten die Chance geben, dieses Wissen mitzunehmen, was ich da weitergebe. Ja. Und ich möchte das eben nicht so gerne online machen, sondern face-to-face, weil ich finde das immer was anderes. Mhm. Und denke so ein bisschen über so eine kleine eigene Konferenz nach in Q1 2020.
Toll.
Ja, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer für mich. Ja. Habe ich auch noch nie gemacht. Wird bestimmt nicht perfekt am Anfang. Aber ja, das sind so Sachen, auf die ich mich gerade fokussieren möchte. Natürlich auch den Podcast irgendwie regelmäßiger weiter ausbauen. Vielleicht auch nochmal visuell aufs nächste Level heben. Mal gucken. Aber ja, die Kapazität wäre da. Mhm. Natürlich auch, ich kann natürlich auch Leute einstellen und irgendwie noch mehr kleine Anis heranzüchten, was ja auch ganz cool wäre. Also, das fände ich schon sehr. Ich finde die Vorstellung, Arbeitsplätze zu schaffen, einfach unfassbar.
Ja.
Also, das ist doch verrückt, dass wir es geschafft haben, mit diesem Berufszweig sogar neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist einfach, das macht mich richtig, richtig stolz. Und auch das ist ein Ziel für die nächsten Jahre, definitiv. Das irgendwie für andere Leute noch zugänglicher zu machen, die irgendwie auch Lust auf Selbstverwirklichung haben und irgendwie neue Medien und so weiter. Und da irgendwie vielleicht auch dann ganz am Ende Ausbildungsplätze zu schaffen.
Mhm. Wobei, das muss man ja sagen, ihr seid ja schon in einem Unternehmen, wo es ja auch Angestellte gibt, ne? Ich meine, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, aber es gibt dann ja auch noch, neben Nova Lana Love gibt es ja auch noch die Bekleidungsmarke, die ihr auch noch habt, ne?
Ja. Aber die sitzt tatsächlich standorttechnisch losgelöst von Köln in Berlin. Und da sitzen 8 Leute nochmal.
Na, überleg mal.
Ja gut, das ist natürlich E-Commerce und das ist halt Handel. Der hat eine ganz andere Wertschöpfungskette als ein Instagram-Post jetzt, ohne dass es irgendwie abwertend klingen soll. Aber natürlich braucht es eine ganz andere Verwaltung dahinter. Und aber auch das ist natürlich eine Sache, die macht uns sehr, sehr stolz.
Ja, klar.
Da irgendwie nochmal eine ganz andere Branche zu erschließen auch am Ende. Ne?
Sag mal, ist dir bewusst, also ich habe so ein bisschen rumgefragt, ne? Ich sage dann immer, wer als nächstes kommt. Und also meine Managerin, wo ich schätze, sie ist in deinem Alter, ist ausgerastet. Wie toll.
Nein.
Und alle in der Generation so. Und dann sagen, was ich mal ganz süß finde, was dann viele so sagen, oh, die hätte ich aber gern als Freundin. Also bist du dir, warum ich dir das sage, ist, weil ich mich frage, ist man, wenn man das selber ist, sich dessen dann bewusst, weil das ist ja auch was Tolles, das kann man ja auch durchaus nutzen, oder nimmst du das gar nicht so wahr im Alltag, dass du so viele Sympathien da auch bekommst? Und sich, glaube ich, auch einfach viele Frauen mit dir in der Generation identifizieren können und dass du so ein Role Model ja auch für die bist.
Ja, ich muss dann immer eingangs sagen, ich nehme mich selber halt gar nicht so ernst und gar nicht so für wichtig. Und ich glaube, dass am Ende ist key auch so ein bisschen. Ich habe eine Situation gehabt, oder ich merke das immer in so kleineren Sachen mittlerweile. Also ich muss ganz ehrlich sagen, durch den Podcast ist das einfach nochmal, hat sich das so unfassbar verstärkt, glaube ich, dieses Gefühl, weil man sich natürlich da irgendwie auch ganz, ganz anders ausdrücken kann und mit den Leuten ganz anders sprechen kann. Ich hatte letztens eine Situation, da war ich in einem völlig überfüllten ICE, der irgendwie 8 Stunden festgesteckt hat zwischen Köln und Hamburg. Und ich saß wirklich auf dem Boden und musste noch eine Präsi bauen. Super ätzend. Und es sind in diesem winzig kleinen Gang irgendwie so 3 Mädels über mich drüber gestiegen. Und jede meinte so, ach, ja krass, ich liebe deinen Podcast, ich höre das total gerne. Und ich so, okay, wow. Also die Leute gibt es wirklich, die existieren wirklich, die das hören. Ja. Und ich treffe sie im echten Leben.
Und die sind dann auch noch so cool und respektvoll, ne?
Ja, das sind ganz tolle Mädels, ehrlich gesagt. Und das macht mich auch voll stolz. Aber das ist eigentlich auch genau das, was ich so schön finde. Dass man doch so nahbar ist, dass die Leute sich das wirklich zum Vorbild nehmen. Also ich glaube, große Vorbilder haben ist wichtig, aber nahbare Vorbilder haben ist noch viel wichtiger. Und ich spreche ja auch zu denen, als ob das irgendwie alle meine Bekannten und Freunde sind. Ne? Ich duze die Leute. Wie gesagt, ich spreche in einfacher Sprache hoffentlich, sodass, und wenn ich das nicht tue, dann erkläre ich immer Fremdwörter und so weiter. Also so, auch dass das wirklich jeder versteht und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und nicht so belehrend Oberlehrer-Style, sondern ich glaube halt wirklich eher freundschaftlich und auch auf dem sprachlichen Niveau, wo man sagen kann, das nehmen wir ernst, aber das nehmen wir jetzt auch nicht zu ernst.
Letzte Woche saß hier Angelina Kirsch, die kennst du auch, ne? Und habe sie gefragt, weil ich das so merkwürdig finde, dass gefühlt jedes Mädchen Model werden möchte. Und das Gleiche würde ich dich dann auch fragen. Also ich weiß nicht, wie das aktuell noch ist, aber gefühlt möchte jeder auch irgendwie auf Instagram was machen. Und ich glaube, es ist immer noch so eine Haltung von, das ist ja auch super einfach, da spricht man halt in die Kamera und man macht ein Bild. Wie reagierst du darauf, wenn Leute dir das sagen? Oder ich schätze mal, auch bei Talkrunden oder auch bei Interviews kommt bestimmt immer diese Frage, die dich wahrscheinlich wahnsinnig nervt, auch schon mittlerweile. Oder was glaubst du, warum wollen das immer noch so viele Menschen?
Ja, weil das natürlich auch bewusst nach außen hin einfach aussehen soll. Mhm. Also die meisten lassen es nach außen auch nicht nach Arbeit aussehen. Und da liegt ja auch so ein bisschen der Erfolgsfaktor mitunter drin. Ja, dass du einfach eine Vision verkörperst nach außen, die leicht und, wir nennen es immer snackable Content, also der nicht zu belastend auch ist. Also natürlich muss man auch mal über ernstere Themen sprechen und sich auch für gewisse Dinge stark machen, die wichtig sind, diverser Natur. Mhm. Aber im Alltag konsumieren Leute Social Media beziehungsweise folgen solchen Personen, weil die denen ein gutes Gefühl geben. Mhm. Und ich brauche jetzt, glaube ich, niemanden noch 10 Stunden beim E-Mails schreiben und beschweren, über den schlechten Montag zuzuschauen, wenn ich abends selber auf der Couch liege und eigentlich mich nur berieseln lassen möchte und vielleicht irgendwie mit einem guten Gefühl einschlafen will. Ja. So, und das halten halt viele so, die einen mehr, die anderen weniger. Und ich denke, dass das natürlich irgendwie, das ist ein bisschen paradox, natürlich auch den Leuten vermittelt, dass es so einfach ist.
Ja.
Ich will das auch gar nicht zu hochreden und sagen, ja, wir sitzen da jeden Tag 8 Stunden, genauso wie ihr und so weiter. Das wäre ja die falsche Message und so ist es ja auch nicht. Also wenn ich will, dann kann ich mir meinen Arbeitsalltag ja so schön gestalten, wie ich denn möchte. Und das ist ja das Tolle an dieser Selbstverwirklichung. Dafür muss man aber nicht Model werden. Mhm. Und du wirst auch nicht auf Instagram erfolgreich, weil du nur gut aussiehst. Mhm. Das war vielleicht mal so, aber das reicht. Im Jahr 2020 wird es nicht mehr reichen. Mhm. Du musst schon irgendwie auch Charakter haben, der kommt früher oder später immer durch. Mhm. Du musst irgendwie eine Message haben, du musst für Dinge stehen, du musst in irgendeiner Form den Leuten da draußen einen Mehrwert mitgeben, der über hübsche Fotos und eine nett eingesprochene Insta-Story und ein Make-up-Tutorial am Ende hinausgeht.
Ja. Ich würde sagen, dass ich schon immer, seitdem ich mache, was ich mache, mir wünsche und auch dafür kämpfe, dass man eine Diversität sieht von Gesichtern, von Körpertypen und auch gerade natürlich im Bereich, weil ich aus dem Plus-Size-Segment komme, mich darüber freue, medial unterschiedliche Frauen- und Männertypen zu sehen. Und habe auch ganz viel die Frage bekommen, weil ich auch immer frage, wer kommt als nächstes, dass ganz viele gefragt haben, ihr thematisiert das ja wenig oder beziehungsweise wenn es thematisiert wird von euch, dann sagt ihr halt, ihr wollt es nicht thematisieren, weil es selbstverständlich sein soll.
Ja.
So verstehe ich das. Und wollte dich fragen, ob ihr das jemals so für euch intern formuliert habt oder ob das dann immer in dem Moment kommt, wenn es angefragt wurde.
Also auch wenn das jetzt vielleicht nicht die Antwort ist, was die Leute hören wollen,
nee,
haben wir nie. Mhm. Also wir sind auch tatsächlich weniger strategisch in diesen Entscheidungen, als die Leute denken. In der Regel, also ich bin der Stratege, ich versuche hintenrum immer irgendwie alles in eine Form zu bringen. Aber Farina arbeitet nicht strategisch. Mhm. Die setzt sich nicht hin und überlegt sich, welches Thema kann ich mich als nächstes draufsetzen oder wie positioniere ich mich jetzt im Netz? Die lebt einfach und die dokumentiert das und es ist bis heute so. Also wirklich Hand aufs Herz, da sitzen wir nicht wie die Rumpelstilzchen ums Feuer und überlegen uns, jetzt setzen wir uns auf die Curvy-Schiene, weil das wird das nächste große Ding oder so, sondern Farina gibt das auch so ein bisschen vor. Also ich sitze ja auch nicht, ich komme nicht zu ihr und sage so, hey Farina, ich habe gesehen, also diese ganze Curvy-Szene, die entwickelt sich schon rasant und das müssen wir jetzt als nächstes machen und das machen wir jetzt zu deinem Markenzeichen. Überhaupt nicht, also gar nicht. Mhm. Sie selber hatte halt diese Meinung, die du schon beschrieben hast, für sie ist das selbstverständlich, sie möchte das auch nicht so thematisiert haben, sie will diesen Stempel nicht aufgedrückt kriegen. Ich glaube, es ist immer irgendwie auch wichtig, bis zum gewissen Grad doch einen Stempel zu haben und in der Schublade zu sitzen, aber halt eben nicht zu sehr und sie mag das nicht. Also sie mag nicht das Curvy-Model auf Instagram sein.
Ja.
So. Und wenn sie das bewusst so für sich entscheidet, dann komme ich auch nicht und sage, wir machen es trotzdem. Also es ist so, am Ende ist es natürlich ihre Entscheidung.
Und das muss man ja sagen, das habt ihr ja super erfolgreich geschafft bis heute.
Ja.
Da gar keinen Stempel zu haben in der Richtung.
Ja, ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen Stempel würde ich schon sagen. Also es ist natürlich, kann man ja auch nicht verstecken. Ja. Also es ist ja offensichtlich ein Thema. Aber es wird halt auch eben nicht überdramatisiert. Ja? Genau. Und es wird auch nicht überthematisiert. Wenn mal irgendwas passiert in die Richtung, beziehungsweise sie sitzt jetzt auch nächste Woche wieder an einem Panel in Berlin, wo es auch genau um diese Geschichten geht, mit Veronika Heilbrunner und solchen Leuten, die dann darüber diskutieren. Dann macht sie das auch, ja, ja und sagt sie auch, hat sie da auch eine klare Meinung zu. Aber es ist jetzt nicht jeden Tag in der Insta-Story complaining oder mit dem erhobenen Zeigefinger und so, ihr müsst Curviness irgendwie mehr akzeptieren, sondern das wird halt einfach gemacht, das wird halt einfach gelebt. Die Klamotten sind ja auch bis Größe XXL, die sie macht, teilweise, wenn das möglich ist vom Produzenten her. Das geht leider nicht immer. Aber ja, also ich glaube, das ist schon Message genug. Und wir sehen ja auch an der Zielgruppe, die nimmt das auch gerne an. Die wollen ja selber, und ich glaube, da kannst du ja auch mal irgendwie was zu sagen. Ich glaube, man will doch dann selber auch, ich will doch auch nicht als die Dünne sein oder die nur die Anni, die immer intelligente Insta-Stories macht. So, ja, das mache ich, aber ich trinke auch super gerne Wein.
Ja.
Und ich interessiere mich auch fürs Pilzesammeln im Zweifel oder so. Ja. Also der Charakter hat doch so viele Facetten, dass dieses Reduzieren auf ein Thema finde ich immer schwierig.
Das stimmt, aber ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, ob du... Ist jetzt so blöd, über Kleidergrößen zu sprechen. Wir können es ja so sagen, sie bekommt ja im normalen Handel Kleidung, weißt du? Aber ich bekomme im normalen Handel keine Kleidung und viele Frauen bekommen im normalen Handel keine Kleidung. Und dann ist es nochmal, dass es dann ja auch darum geht, aufzuklären, wo bekommen wir denn die Trends, die es in den normalen Konfektionen gibt, in großen Größen.
Ja.
Und dann hat es ja eher so einen, würde ich sagen, so einen Aufklärungscharakter oder auch so einen, wie transportiere ich Dinge in eine große Konfektion?
Ja.
Und dann ist das ein Thema, auf das ich mich setze, weil ich weiß, ich helfe Leuten.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es ist was anderes. Also, und das finde ich, also ohne da, also ich hoffe, das ist okay für sie. Also für mich ist sie aus meiner Betrachtung eine ganz normale Frau.
Ja.
So. Und deswegen finde ich super, dass ihr das so macht, fände ich es merkwürdig, jetzt zu sagen, wir arbeiten mit Plus-Size-Fashion-Marken. Weißt du, ich das meine? Weil das würde dann jungen Mädchen suggerieren, oh, sie ist curvy. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich gar nicht gut. Sie ist eine normale Frau. Und ich finde es super, dass ihr das so auch transportiert. Aber man kann ja nicht dran vorbeireden, ich bin dick. Und dann finde ich das normal, dass sich Frauen, die vielleicht eine ähnliche Figur haben, mit mir identifizieren.
Ja.
Und dann helfe ich denen gerne.
Ja, weißt absolut.
Du? Deswegen kann man das, finde ich das super, wie ihr das macht. Aber ich finde es auch wichtig, dass es auch die gibt. Aber es ist vielleicht nochmal eine andere Betrachtung. Das ist dann so wie... Wir wohnen in einem Land, wo es keine Bananen gibt und wir sagen jetzt den Leuten, da gibt's aber in dem kleinen Laden doch Bananen. Weißt du, wie ich das meine?
Ja.
Und trotzdem, hast du aber vollkommen recht, ist es natürlich wie Leute wie für mich sehr schwierig zu sagen, ich bin auch noch mehr. Hast du vollkommen recht. Weil das ist schwer, dann aus der Nische rauszukommen.
Genau, es ist ein schmaler Grat.
Ja.
Aber was da das Schöne ist an Social Media, du kannst ja sehr gut aussteuern, was du den Leuten zeigst, wie du mit den Leuten sprichst und worüber, welche Themen du mit den Leuten sprichst. Und ich glaube, wenn du das eben diversifizierst, dann machst du das schon genau richtig. Also ich finde das super, was du machst und wie du es machst. Das ist klasse. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, gesellschaftlich sehr wichtig.
Ja. Aber um es nochmal abzuschließen, ich kann dir sagen, aus meiner Perspektive, weil ich dann ja auch einen sehr zugeschnittenen Blick habe. Ich hätte mich damals, also weißt du, als ich klein war, gab es Hella von Sinnen.
Ja.
Als einziger, also wir müssen ja auch dazu sagen, wer das nicht so weiß, in den Medien haben die meisten Frauen eine Kleidergröße 34, 36, auch Moderatoren im Fernsehen. Da gibt es nicht viel anderes. Und deswegen feiere ich das, dass junge Mädchen jetzt jemanden sehen wie Farina, der eine normale Figur hat. Weißt du, und das finde ich einfach so schön.
Aber glaub mal, das kommt.
Ja, ne?
Also I see that coming. Doch, das wird passieren und auch da werden die, ich finde zum Beispiel auch so ein Körperkult, wie es von den Kardashians in den USA vorgelebt wird, ich finde diese ganze Plastic Surgery Geschichte, dass jeder irgendwo im Gesicht einen Filler hat, finde ich persönlich ganz furchtbar. Ich glaube auch das ist jetzt so ein Trend-Ding und das wird sich auch wieder verschieben und ich glaube irgendwann einfach, weil sich im Internet so viele Leute einfach so darstellen können, wie sie wirklich sind und damit halt auch eine extrem große Audience erreichen, kann man doch da als Kollektiv echt viel bewegen. Und es gibt ja wirklich tolle Accounts, die auch Luisa Dellert und so weiter, die da auch immer irgendwie, kann ich in dem Zug immer nur nennen, die da ganz viel in die Richtung arbeiten und machen und aufklären und Vorbild sind. Und ich glaube wirklich, dass das nicht mehr allzu lange dauert. Also wir sehen es ja auch an den großen Kunden, was uns super, super, super stolz gemacht hat, dass Calzedonia als Marke zum Beispiel sagt, hey, wir nehmen nicht nur die super dünne Pamela Reif, die komplett Lichtjahre vom Endkonsumenten entfernt ist. I love her, aber ist ja so.
Na klar.
Oder eine Caro Dauer und so weiter, die halt diesem Perfektionsbild nach außen irgendwie total entsprechen, sondern wir nehmen auch mal jemanden, der eine total normale Figur hat, retuschieren das auch nicht bis ins Get No Tod, sondern zeigen die auch nebeneinander. Ja, super. Und sobald solche großen Marken auf einem Global Scale anfangen, auch so Werbung zu machen, wenn das in der Werbung ankommt, dann haben wir alles richtig gemacht. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und deswegen glaube ich auch, und ich weiß ja viel von Marken, ich kriege ja auch viel mit im Hintergrund, ich weiß, wie die sprechen, ich weiß, wie gut so eine Kampagne ankommt am Ende. Und ich kann sagen, dass das super gut angekommen ist. Wir sprechen auch schon über 2020 und so weiter. Das wird weiter ausgebaut. Und das ist weiterhin ein Thema, was auch mittlerweile auch Marken für sich entdecken.
Ja.
Die sehen, hey, der Markt ist ja mindestens genauso groß. Also auch blöd gesagt, mal weg von diesem emotionalen Faktor, ist der Markt ja viel, viel größer.
Natürlich.
Und viel, viel mehr Frauen würden sich rein werbetechnisch von sowas viel mehr angesprochen fühlen, als von diesem Überperfektionismus. Ja. Alleine, weil ja sowieso eine Art gesellschaftlicher Wandel stattfindet. Deswegen, ich glaube, am Ende muss es so kommen.
Ja, das ist ja interessant, weil das ist tatsächlich so, dass ja rein statistisch mehr als 60% haben Kleidergröße 42. Das ist eine unglaubliche Kaufkraft, die nicht angezapft wird. Und es war aber ja immer jahrelang diese Diskussion darüber, auch übergewichtige Frauen oder normalgewichtige Frauen wollen das Perfekte sehen. Und ich finde es ganz spannend, dass sich das jetzt wandelt, weil man muss es ja gar nicht gut finden, aber man will ja schon Geld verdienen. Ne?
Und absolut. Und wir sehen das auch an Farina Opoku, dem Klamottenlabel, extrem. Also wenn wir so groß produzieren können, was leider nicht immer technisch machbar ist, aber wenn, dann machen wir das. Und die Größen sind als erste ausverkauft.
Ich weiß, weil ich gucke regelmäßig, bin immer traurig.
Du kriegst jetzt was zugeschickt sofort.
Aber es ist wirklich so, also ich kann das ja mal kurz erzählen. Ich gucke halt immer regelmäßig. Und die, ich glaube, XL ist es mittlerweile, ne?
Nee, wir haben auch XXL,
genau,
teilweise.
Genau, ist immer weg, wenn ich gucke. Ja. Und dann denke ich so, guck mal.
Ja gut, natürlich, weil wir stocktechnisch, musst du halt schauen, ne?
Genau.
Wie orderst du das und wie groß ist dann der Markt wirklich?
Aber
also
trotzdem
auch wir
schön.
Testen uns da ja ran.
Ja.
Aber ich kann ja mal eine Frage zurückstellen.
Ja,
ist das vielleicht mal ganz dynamisch in so einem Interview?
Genau.
Würdest du dir zum Beispiel mehr wünschen, dass man das auch auf Instagram zeigt? Also diese Marke, dass man da auch mal mit Curvy Models arbeitet? Oder findest du, hey, Durchschnittsmädel ist irgendwie dann doch die bessere Message?
Also ich finde es auf jeden Fall super, wenn man zumindest Farina mehr darin sehen würde.
Ja.
Ja, weil viele Sachen ja kurz sind.
Ja.
Und ich glaube, ich würde gerne sehen, weil meistens ist es ja so, wenn man größer wird, wird ja auch der Po größer. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, und auch der Leib.
Genau, wie sieht das dann aus? Doch, mich würde das, glaube ich, freuen. Die Frage ist, wie viele würde es freuen? Aber gerade bei, glaube ich, so eher, es gibt ja so Sachen, die sind eher wie ein T-Shirt oder wie ein Mantel, da brauche ich das nicht. Aber beim Jumpsuit würde ich es gerne sehen oder beim Rock würde ich es gerne sehen. Doch, ich glaube, dass man das, also muss ja nicht für alle Modelle sein. Aber vielleicht, ich kenne leider beide Kollektionen, ist ganz schrecklich. Das ist ja immer furchtbar, wenn man alles so gut kennt. Oft ist ja auch der Schnitt der gleiche. Weißt du, dann reicht es, dass man den vielleicht einmal sieht.
Ja.
Oder in der Story auch schon. Ich glaube, das würde Mädels total freuen.
Ja, es gibt natürlich nicht so viele, die in dem Bereich arbeiten. Also es ist für mich einfacher, irgendwie bei einer klassischen Modelagentur irgendwie jemanden, ne? Wir sind ja auch ein kleines Label, haben nicht so viel Budget für größere Produktionen. Aber es ist ein gutes Feedback.
Da kannst du dir ganz sicher sein, wenn das Farina einmal in ihrer Story sagt, werden sich ganz viele melden. Weißt du, weil das glaube ich auch gerade für den Curvy-Bereich so ist, dass sich viele freuen würden, so einen Job zu machen.
Also ihr Mädels da draußen, schreibt mir mal bei Instagram bitte, wenn ihr Curvy Model seid dann, und aus Hamburg kommt, dann schreibt mir.
Nee, weil das ist, also ich glaube, da würdest du wirklich einen riesen Gefallen vielen tun.
Ja. Ja, ich super gerne. Also wie gesagt, wir haben das Thema jetzt auch nochmal letztens auf dem Tisch gehabt und haben da viel drüber gesprochen. Und auch so ein bisschen, da geht's natürlich um Strategie.
Klar.
Aber ja, das wollten wir unbedingt machen jetzt demnächst.
Weil das ist, also ich kann es dir aus meiner Perspektive sagen, weil ich ja auch viel mit Stylisten zusammenarbeite, weil ich ja auch immer viel für so Anlassmode brauche.
Mhm.
Und es gibt einfach so wenig.
Ja.
Und viele ihrer Sachen sind, finde ich, total geeignet, da auch drumherum zu bauen. Deswegen auf jeden Fall.
Good point.
Ja. Ja.
Ausnotiert.
Aber das ist auch toll, dass du da offen bist, weil ganz oft sind es Marken ja nicht. Weißt du, so Modemarken.
Ja, aber das ist ja 2015-Denken. Das machen wir ja hier nicht.
ich will dich was fragen. Ich beobachte, dass einerseits ich das Gefühl habe, ganz viele neue Menschen sind auf Instagram und usen das auch tatsächlich die Stories und finden auf einmal das unfassbar spannend, Menschen zu beobachten, auch vielleicht tendenziell eher meine Generation, dass es bei denen so angekommen ist. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass, glaube ich, so Leute wie du, die auch wirklich produzieren, eher fast gelangweilt sind von der App oder es nicht mehr so spannend finden. Oder auch wirklich Leute, die vor der Kamera stehen, sich eher zurückziehen wollen. Beobachtest du das auch oder glaubst du, das ist meine persönliche Wahrnehmung?
Ich habe mich damit tatsächlich in den letzten Wochen auch so ein bisschen verstärkter auseinandergesetzt. Mhm. Ja, ich beobachte das auch. Mhm. Das sind in der Regel aber Leute, die halt wirklich klassischere Inhalte produzieren, die irgendwie noch ein, ich nenne es jetzt einfach mal statischen Blog haben, wo es eigentlich überhaupt nichts Statisches ist, aber die irgendwie wirklich noch viel Mühe in Artikel stecken und so weiter und merken, hey, das wird im schnelllebigen, in der schnelllebigen Mediennutzung, die irgendwie natürlich auch so Plattformen wie Instagram und Snapchat und Co. begünstigen, weil sie einfach so viel Inhalt bieten, beziehungsweise auch die Leute so schnell zwischen den Apps und den einzelnen Anwendungen und Medien hin und her springen, gar nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne haben, um solche gut recherchierten Inhalte zu würdigen. So, und ich glaube, das ist der Grund für die Frustration bei diesen Leuten. Ich persönlich habe eher so eine Sinnkrise, weil ich mich viel mit Datenschutz beschäftigt habe und jetzt auch mit Jugendschutz beziehungsweise mit dem Thema, was sehen wir überhaupt auf Instagram und wieso sehen wir manche Sachen nicht und warum werden manche Accounts blockiert und manche nicht und wie kann das sein und wer entscheidet darüber?
Ja.
In welchem Land, mit welchem Background? Und da werde ich jetzt demnächst auch ein bisschen mehr zu machen auf meinem Account beziehungsweise auch im Podcast. Toll. Weil ich glaube, ich ganz, ganz, wie gesagt, also Mediennutzung ist wirklich eigentlich das Thema, was mir am meisten, oder Medienkompetenz ist das Thema, was mir am meisten am Herzen liegt. Dass die Leute verstehen, wieso, weshalb, warum das alles so funktioniert, wie es funktioniert und die Dinge hinterfragen, anfangen, die Sachen zu hinterfragen. Mhm. Wie funktioniert ein Instagram-Algorithmus? Warum bin ich gelangweilt? Ja. Warum sehe ich denn nur den 100. Outfit-Post und Travel-Bild, was überfiltert ist? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt auch diese Filtermentalität in diesen Stories nicht mehr. Also das war ja eigentlich ursprünglich mal gedacht, um die Leute wirklich in den echten Alltag mitzunehmen, beziehungsweise möglichst nah am User zu sein, beziehungsweise am Rezipienten. Und ich sehe immer nur Influencer, die jetzt ihre eigenen Filter rausbringen, das auch super erfolgreich machen. Ich meine, kann ja jeder machen, wie er will, aber irgendwie dann so ein einheitliches Bild wieder entsteht. Alle Storys sehen gleich aus, alle sind irgendwie moody, alle sind irgendwie grau und wenig Grüntöne und ja, das kommt ja gut an und deswegen müssen wir irgendwie das wieder so vereinheitlichen und die Entwicklung finde ich echt schade. Und das betrachte ich auch wirklich kritisch.
Eine kurze Frage, es ist also für die ja jetzt nicht so Instagram-affin sind, man kann halt eine Art Filter erstellen, dass das Video dann nochmal eine gewisse Tönung bekommt, eine gewisse Färbung. Und was mich aber vielleicht auch nochmal, um es zu erklären, die Person XY, wir müssen ja keine Namen nennen, die diesen Filter erstellt und der Community zur Verfügung stellt, macht das natürlich auch nicht ganz uneigennützig, weil du kannst es bestimmt super easy erklären, weil in dem Moment, wo Lisa den benutzt, wo Hannah den benutzt, wo Elvira den benutzt, bringt das der Person, die diesen Filter erstellt, natürlich auch sehr viel, oder?
Selbstverständlich. Das machen die nicht aus. Die sind ja keine Mutter Teresa, die gerne ihre Filter nach außen bringen wollen, weil die Leute danach schreien, sondern die stellen die natürlich zur Verfügung, weil sie dadurch ihre eigene Reichweite steigern. So, und das ist auch total legitim und das ist auch ein smarter Move am Ende. Ja, ich respektiere das total, nicht falsch verstehen.
Ja, ja.
Aber je mehr Leute auch anfangen, ihre Stories, die ja eigentlich echt das echte Leben und den echten Menschen zeigen sollen, anfangen zu editen mit irgendwelchen Filtern, der dünner macht, der die Augen größer macht, der die Poren kleiner macht und so weiter. Also auch das nicht falsch verstehen, jeder darf gerne an sich optimieren, aber halt in so einem Rahmen, dass man sagt, ich erkenne die Person im echten Leben nicht mehr wieder.
Ja.
So, und das finde ich so ein bisschen schockierend und dass das tatsächlich auch auf von Bildern, die bearbeitet werden, auf Bewegtbild umgeschlagen ist oder immer mehr umschlägt, finde ich nicht gut, leider.
Glaubst du, dass die Leute, die sich solche Ideen überlegen oder wie diese ganzen Presets, ist das passiert durch den Algorithmus oder glaubst du, das hat damit überhaupt nichts zu tun oder versucht jeder irgendwie weiterhin Reichweite zu bekommen?
Naja, das sind zwei Paar Schuhe. Also der Algorithmus hat erstmal nichts mit den Presets zu tun, sondern die Presets sind, damit wollen Leute Geld verdienen.
Ja.
Klar, die kosten Geld, Leute kaufen sie, jemand hat sich daran bereichert, fertig aus.
Ja. Also glücklich im besten Falle, wunderbar.
Ja, aber du, ich habe auch schon mal, ich kaufe auch Filter irgendwo, die ich auf meine Fotos lege, gar kein Stress. Aber wie gesagt, also das im Bewegtbildbereich ist dann nochmal was anderes, die sind umsonst, ja, die musst du nicht kaufen, wie die Presets für die Bilder.
Ja.
Da geht es wirklich um Reichweitengenerierung.
Ja.
Und sorry, dass ich euch da draußen desillusionieren muss, aber keiner macht irgendwas in der Regel ohne den Hintergedanken, da sich in irgendeiner Form dran zu bereichern. Also entweder wenn man Reichweite aufbauen oder wenn wir Geld verdienen.
Ja.
So. Ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Das ist das Geschäftsmodell, sonst würde das Ganze ja nicht funktionieren, so wie es funktioniert. Wie gesagt, es gibt Entwicklungen, die finde ich toll und das beobachte ich auch irgendwie mit Stolz und mit einem guten Gefühl. Sobald es irgendwie anfängt, dass Leute sich zu stark verändern, um anderen Leuten zu gefallen oder ihre Bilder oder sich selber als Person nicht mehr trauen, auch so zu zeigen, wie sie sind, finde ich das einfach keine gute Message. Das ist keine gute Entwicklung und das ist wieder kontraproduktiv für das, worüber wir gerade eine halbe Stunde lang geredet haben.
Ja.
Denk mal drüber nach.
Wenn wir uns die Insta-Story von euch anschauen, die ist ja konstant eigentlich immer gleich geblieben. Ne? Genau das, was du sagst, im Sinne von, man sieht da einen Menschen ohne 1000 Filter. Bestimmt gibt es da auch mal einen Filter, aber keine eklatanten großen Filter.
Ja.
Und keine Möglichkeiten, wie baue ich die Reichweite auf, wie erfinde ich Filter. Glaubst du, das ist auch ein bisschen euer Erfolg, den die Leute mögen?
Ja, am Ende muss man natürlich auch bei der Wahrheit bleiben und sagen, hey, natürlich, Farina hat ja auch ein wunderschönes Gesicht zum Beispiel, ne? Wenn wir jetzt sie als Beispiel nehmen. Die muss natürlich auch nicht viel an sich verändern.
Ja.
Ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres, als in der heutigen Zeit zu sich zu stehen und vor allem zu seinen Makeln und Fehlern zu stehen.
Ja.
So, und davon habe ich selber genug. Mhm. Ich definiere mich aber nicht darüber.
Genau.
Ja? Ich stelle sie nicht in den Vordergrund, sondern ich konzentriere mich auf das, was ich an mir gut finde und vor allem konzentriere ich mich auf den Inhalt, den ich nach außen trage. So, das ist natürlich mein persönliches Ding jetzt. Ich kann aber auch jedes Mädchen und jeden Jungen da draußen verstehen, der sagt, hey, durch diese ganze Vereinheitlichung und dieses Schönheitsideal, was mir nicht zuletzt durch Instagram suggeriert wird, fühle ich mich gar nicht mehr in der Lage, zu mir zu stehen. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, eben ungefilterte Stories zu zeigen, beziehungsweise sich selber nicht zu sehr zu verändern und den Leuten zu zeigen, hey, ich habe auch einen Makel, so, ich bin auch nicht perfekt, um da irgendwie eine gute Nachricht nach draußen zu tragen und auch ein gutes Vorbild zu sein. Super wichtig.
Also ich wollte dich fragen, weil ganz oft wirst du bestimmt auch damit konfrontiert, dass ja viele Instagram kritisch stehen, gerade für junge Leute und deren Entwicklung. Und ich sehe das halt aus meiner Nische. Weißt du, für mich und meine Community ist es halt so, wenn du heute jung bist und da eingibst, Diversität oder große Größen oder Plus, heißt, siehst du ein Arsenal an unterschiedlichen Körpertypen und unterschiedliche sexuelle Vorlieben, die du vielleicht hast. Also ich finde es eher positiv, weil ich finde, man findet alles. Aber das ist aus meiner kleinen Nische, wie ich das sehe. Weißt du, deswegen würde mich interessieren, wie du das siehst.
Ja, deine Nische ist gar nicht so klein. Das ist witzig, weil es ist immer dieses ältere Leute sprechen über eine jüngere Zielgruppe.
Genau.
Ihr könnt das doch, also woher wollt ihr das denn wissen? Das ist immer so ein Vorurteil, dass die jungen Leute, die jetzt in einer digitalen Welt groß werden, die gar nicht mehr das Analoge kennen, die nie irgendwie eine Karte nochmal in die Hand genommen haben, um irgendwie nach dem Weg zu schauen, sondern das alles über ein Navi oder ihr Handy machen, dass die irgendwie geistig zurückgeblieben sind oder dass die total sozial geschädigt werden, weil sie eben nur noch Kylie Jenners und Co. auf Instagram sehen. Das stimmt ja gar nicht. Ich glaube, dass das eine Generation ist, die es viel, viel besser hat.
Ja,
beziehungsweise die da auch ganz, ganz viel Gutes und Positives rausziehen kann. Und eben eine Bandbreite, wie du schon sagtest, an verschiedensten Ansätzen, Einstellungen, Meinungen, ob das jetzt politisch ist oder zum Klimawandel. Das ist ja das allerbeste Beispiel, dass sich Leute da zusammen die Hand reichen und eine Bewegung gestartet haben, die ihresgleichen sucht. Also das ist ja unfassbar schon fast. Deswegen ist das immer so old man speaking über irgendwie eine jüngere Zielgruppe, in der sie ja selber gar nicht stattfinden. So, vielleicht sollten die Leute, die das behaupten, sich öfter mal mit jungen Leuten unterhalten und gucken, ob die so nachhaltig geschädigt sind durch soziale Netzwerke. Ich glaube nämlich nicht.
Ich muss dich noch zwei Sachen fragen.
Frag.
Ich weiß, die kriegst du tausendfach gestellt, aber ich habe das so schön gefunden, wie du mal über den Algorithmus geredet hast. Weil das ist ja das Geist der Algorithmus, ne? Oder das Gespenst der Algorithmus. Und jeder, ist ja immer so die Standardantwort, wenn man sich in gewissen Kreisen hält, ja, ich kann ja nichts dafür oder es liegt halt am Algorithmus. Das ist ja immer das allgemeine Thema. Und du siehst das ja nochmal ein bisschen anders.
Du willst auf die... Worauf willst du hinaus?
Na, ich will darauf hinaus, dass... du irgendwann mal gesagt hast, dass wenn man heute anfangen will, dass du glaubst, dass es schwierig ist, sich eine Reichweite aufzubauen und dass es eben, wie soll ich das sagen, dass man vielleicht doch auch eigenständig was tun kann, um mehr Reichweite zu haben und dass es vielleicht auch zu einfach ist zu sagen, aufgrund des Algorithmus erreiche ich niemanden mehr.
Das ist eine Ausrede.
Ne? Genau, das meinte ich.
Das ist auch eine Falschaussage am Ende, denn dieser Algorithmus begünstigt erstmal alle Leute gleich. Das Problem ist, und die harte Wahrheit, die unangenehme Wahrheit ist, dass wenn deine Reichweite sinkt, beziehungsweise du merkst, ich probiere irgendwie über Instagram mir eine Community aufzubauen und es klappt einfach nicht, dann ist dein Inhalt nicht so geil.
Ja. Ja.
Dann musst du an den Stellschrauben deines eigenen Contents drehen. Du musst Dinge ausprobieren. Das ist ganz viel Trial and Error. Ich habe auch bin ein selbsternannter Social Media Experte. Ich kann aber auch keinem da draußen ein Patentrezept für einen begünstigten Algorithmus geben, weil das gibt es nicht.
Ja.
Sondern am Ende funktioniert das so, dass der Algorithmus Accounts begünstigt, die gute Inhalte machen, die von Leuten gerne angeschaut werden. Ob das Bilder sind, ob das Videos sind, spielt erstmal keine Rolle. Der votet oder beziehungsweise der wertet Sachen auf, die möglichst viele Leute gut finden. Das heißt, wenn du wenn du spannende Inhalte mit Mehrwert, schöne Inhalte produzierst, dann ist alles gut und dann wird er dich auch mögen, der Algorithmus. Aber sobald du merkst, hey, da irgendwie vielleicht auch in den letzten Wochen meine Reichweite sinkt oder irgendwie laufen mir die Follower weg und Leute entfolgen mir, dann überleg mal, was du in den letzten Wochen anders gemacht haben könntest, dass die Leute dazu bewogen hätte. Beziehungsweise bist du vielleicht inaktiver geworden oder hast du deine Inhalte verändert? Bearbeitest du deine, ganz profan, deine Bilder anders? Was hast du verändert? Welche Stellschrauben kannst du stellen, dass es... oder welche Dinge kann man mal ausprobieren, vielleicht auch sich in neue Formate bewegen. Und die omnipräsente Frage ist, was würdest du selber gerne bei dir sehen? Ja, tritt mal einen Schritt aus dir heraus, nimm dich selbst mal nicht so wichtig und überleg, warum sollten denn andere Leute dir überhaupt folgen? Was gibst du denen, was sie nicht schon bei 200 anderen Mädchen gesehen haben oder Jungs.
Ja.
So, und wenn du die Frage im Detail mal runterbrichst auf verschiedene andere kleine Fragen, dann findest du praktisch deine eigene Social-Media-Stimme. Ja, das ist unter anderem ein Workshop, den ich letztens gegeben habe.
Sehr schön. Und umgekehrt, wenn es wächst, dann ist vielleicht alles gerade richtig, ne?
Ja, dann genauso weitermachen.
Anni, was wünschst du dir für deine Zukunft? Das sage ich auch schon Anni.
Ja, siehst du, jetzt kennen wir uns doch auch. Ja. Und vielleicht noch viel mehr Leute da draußen. Ich wünsche mir einfach, dass alles so weitergeht, wie es gerade ist. Also ich habe ganz viele Visionen und Projekte. Ich habe schon einige angesprochen, die ich gerne machen wollen würde. Ich denke aber auch nicht zu weit. Und overall bin ich so happy und so glücklich mit dem, was ich mache, wie ich es mache, in meinem Privatleben mittlerweile auch, witzigerweise, dass ich sage, ey, ich bin in so einer inneren Balance mit mir und mit meinem Job und mit allem, was ich so mache. Natürlich bin ich auch mal gestresst, nicht falsch verstehen. Ja, natürlich habe ich auch furchtbare Tage, wo ich mir denke, warum mache ich das hier eigentlich überhaupt? Aber das fällt mir eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden dann immer wieder ein. Deswegen, ich wünsche mir einfach, dass ich bis an mein Lebensende genauso weitermachen kann. Ich brauche nicht mehr haben, als ich aktuell habe.
Noch eine allerletzte Frage. Ich habe dich, ja wie gesagt, ein bisschen beobachtet und du hast ja unglaublich viel gearbeitet, arbeitest immer noch viel und hast irgendwann mal an einer anderen Stelle gesagt, dass du jetzt auch ein Privatleben hast. Hast du einen Tipp für Frauen da draußen, die ähnlich auf einem hohen Level fahren und sich wenig Zeit für sich selber gönnen, sei es gesundheitlich, sei es privat. Wie kann man da hinkommen? Also hast du da einen Tipp oder ist es einfach passiert? Oder glaubst du, man muss bewusst den Fokus darauf setzen und sich das einräumen?
Man muss sich das einräumen, definitiv. Man muss sich aber, so blöd das klingt, auch ein Hobby suchen. Ich habe, und das ist halt leider immer noch so, also mein liebstes und größtes Hobby ist die Arbeit, weil ich natürlich selbstständig bin und in meine eigene Tasche wirtschafte. Das trifft aber auf die wenigsten Leute zu. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man auch sich bewusst so Inseln schafft für Dinge, die man auch sehr, sehr gerne macht. Ja. Und wenn man trotzdem nicht so ganz von der Arbeit loslassen kann, was bei mir oft der Fall ist, dann lese ich halt ein Buch und zwar keinen Roman, sondern dann lese ich im weitesten Sinne ein Sachbuch oder so. Ja, ja, aber alleine das ist entspannt mich schon viel mehr. Was ich jetzt zuletzt ein bisschen ausprobiert habe, ist auch Meditation. Das würde ich gerne wieder verstärkt auch einbauen in meinen Alltag. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Und glaubt mir, ich bin keine Hokuspokus-Tante. Ich bin der rationalste Mensch, den ihr euch vorstellen könnt. Ich bin da ganz faktenorientiert. Ja. Und selbst mir hat das gut getan. In Situationen, wo ich mich überfordert und zittrig gefühlt habe, vielleicht sogar. Einfach so 10 Minuten mit einer App, Mindspace oder Headspace, übers Handy. Einfach mal, das könnt ihr auch überall machen, im Flieger, wenn ihr viel unterwegs seid. Es gibt eigentlich keine Ausrede. Das hilft total, auf jeden Fall. Aber, naja, ein Privatleben findet ja auch immer mit einem anderen Menschen statt. Ob das jetzt eine Beziehung ist oder ob das Freunde sind, gute Freunde, die beste Freundin. Sprecht da ganz offen drüber, dass euch das schwerfällt, abzuschalten. Sagt zu euren Freundinnen, hey, wenn ich jetzt beim Essen mein Handy in die Hand zu nehmen wage, dann hau mir auf den Kopf oder nimm es mir weg in der Zeit, wo wir uns jetzt hier sehen. Bitte, bitte hilf mir und unterstütz mich dabei. Also je offener du mit deinem Umfeld umgehst in Sachen, ey, ich will eigentlich weniger arbeiten und bitte helft mir irgendwie dabei, desto einfacher wird das. Und dann werden dich auch deine Freunde darauf hinweisen oder dein Partner. Ich habe das mittlerweile wirklich fast ganz gut im Griff, dass ich am Wochenende bis auf eine produktive Stunde, die ich mit meinem Partner dann immer mache, weil er aber auch ein Arbeitstier ist, haben wir das echt sehr, sehr gut im Griff, dass ich mein Handy mittlerweile am Wochenende echt kaum noch in der Pfote habe. So, und auch nach Feierabend, wenn der nach Hause kommt, dann rügt er mich, wenn ich noch am Telefon bin. Also ich muss das anmelden vorher. Ich muss sagen, hey Schatz, ich habe heute meine Arbeit nicht geschafft. Kommt auch oft vor. ich muss jetzt noch 2 Stunden Präsentation bauen. Dann ist das auch okay. Aber dann sitzt der auch mit der Stoppuhr neben mir gefühlt. Super. Und dann sagt er so, hey, also jetzt hier, jetzt ist 21 Uhr, jetzt ist auch mal Schluss. Anders ist das natürlich, wenn ich irgendwie alleine unterwegs bin. Schwierig, ich gebe es zu. Aber wie gesagt, je offener ihr damit umgeht und auch Freunden sagt, du, oder ich weiß ja nicht, wie ihr arbeitet da draußen, aber wenn es irgendwie auch Richtung Selbstständigkeit geht und ihr Kunden habt und müsst ihr noch nicht unbedingt selbstständig für sein, das hat sich ja so etabliert, dass alle immer erreichbar sind und dass irgendwie auch erwartet wird, dass ihr Kunden sagt, hey, ab 20 Uhr, was ja schon sehr spät wäre, bin ich einfach nicht mehr erreichbar. So, und alles kann warten, außer du bist Feuerwehrmann oder Herzchirurg. Das ist alles nicht so wichtig und wenn man sich das immer bewusst macht und wenn man die Message auch so durch die Blume mal an seine Kunden transportiert, dann hat eigentlich bis jetzt bei mir jeder dafür Verständnis gehabt. Und was ich empfehlen kann, Praxistipp, ladet euch, wenn ihr viel über WhatsApp kommuniziert zum Beispiel, WhatsApp ist mein zweites E-Mail-Postfach geworden, ladet euch WhatsApp Business runter. Da könnt ihr einen Autoresponder einstellen, der ab einer gewissen Uhrzeit oder einer gewissen, also wirklich wie der klassische Out-of-Office-Mailer, den Bounce-Back, den man bekommt, wenn man im Urlaub ist, auf der Arbeit, den könnt ihr auch bei WhatsApp einstellen. Und dann das hat mich, das war ein Game Changer bei mir.
Toll. Den habe ich mal bekommen bei dir. Ja.
Siehst du? Ach ja, genau.
Doch, toll.
Ja. Ja.
Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt oder was du vielleicht noch erzählen willst, was du planst so in den nächsten Wochen?
Ja, also es kommt ganz viel Podcast-Inhalt verstärkt zum Thema, ja, Medienkompetenz, weil mir das halt gerade mich persönlich halt extrem umtreibt und ich immer wieder auf Dinge stoße, wo ich sage, das kann doch nicht sein, das wusste ich gar nicht. Da wird viel mehr kommen, es wird mehr so Self-Improvement-Sachen kommen, wie kann ich mich selber besser strukturieren, Zeitmanagement, genau die Geschichten, worüber wir gerade gesprochen haben, wie kann ich irgendwie Inseln schaffen in meinem Alltag. Ich versuche das mit meiner Journalistenfreundin immer aus zwei Seiten aufzuarbeiten, die macht das sehr professionell und ich gebe dann so ein bisschen persönliche Komponente mit da rein, aber auch wieder viel mehr zu den Themen Gründung, Steuern, also durch die handfesten Basics, die man braucht, wenn man sagt, hey, ich will mich irgendwie auch selbst verwirklichen. Ich habe da ewig schon eine Business-Idee im Kopf. Sowas wird im Podcast-Kosmos sehr viel stattfinden. Es wird, wie gesagt, auf jeden Fall in Q1, vielleicht Anfang Q2, eine Konferenz geben zu dem Thema, wahrscheinlich in Hamburg, aber dann auch einfach zugänglich gemacht. Es wird Hotel-Deals geben für Leute, die aus anderen Städten kommen und so weiter. Also wenn ich das mache, dann mache ich das glaube ich auch richtig. Dass man das auch mal, dass man den Leuten mal vor's tatsächlich nochmal face-to-face begegnet und sein Wissen wirklich in so einer kleinen, in einer kleinen Konferenz wirklich über Masterclasses, Workshops und so weiter mitgibt. Das habe ich vor, zu verschiedenen Themen zu machen. Wir denken auch über Webinare nach tatsächlich, um das noch zusätzlich anzubieten. Aber die Konferenz wird es auf jeden Fall als erstes geben, weil mir die wichtiger ist, das irgendwie auch ins echte Leben zu transportieren. Ja. Das ist es eigentlich.
Ich hoffe, du bist noch weiterhin mein Fenster zu den neuen Informationen.
Ich gebe mein Bestes. Ich gebe wirklich immer mein Allerbestes, dass in regelmäßigen Abständen euch allen Social Media Marketing News, Instagram News und alles Mögliche mitzugeben.
Dann hoffe ich, dass du weiterhin ganz viele Inseln für dich schaffst, weil ich glaube, da draußen wissen wenige, wie viel du wirklich arbeitest und auch viele, die deinen, sag ich mal,
das soll die doch gar nicht.
Ja, na doch. Das soll man schon wissen.
Das soll doch nach Leichtigkeit aus.
Und es ist ja auch trotzdem ganz leicht. Aber ich finde trotzdem, das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, weißt du?
Ja, ich weiß. Ja. Das war auch ein bisschen ironisch. Ey, vielen Dank für das Interview. Es waren einige Fragen, die mir noch nie jemand gestellt hat.
Das war schön, das freut mich. War nicht so kritisch, aber immerhin neue Fragen.
Fand ich super. Tausend Dank dir und keep up the good work.
Ja, danke, danke, danke für deine Zeit, liebe Ann-Kathrin.
Gerne.
Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, Ann-Kathrin, für deine Zeit. Es hat mich so gefreut, dieses Interview zu führen. Und ja, ich habe wirklich in den letzten Wochen und Monaten sie stark verfolgt und habe mir gedacht, das ist eine tolle Frau, die passt zu meinen Hörern. Ihr könnt da bestimmt was mitnehmen. Ich bin super gespannt, wie ihr das seht. Bitte schickt mir euer Feedback, ob euch das gefallen hat, ob ich da eine gute Gastauswahl getroffen habe. Ich finde auf jeden Fall. Hüpf gerne mal zu Ann-Kathrin rüber, schau mal ein bisschen nach, was sie so macht. Und ja, wie gesagt, es gibt mittlerweile ein Curvy Model bei Farina Opoku. Die ein oder andere Folge, von der sie gesprochen hat, hat sie schon umgesetzt und generell ist sie jetzt auch dabei, in der Politik und im Gericht auch zu beraten. Also ich freue mich riesig für sie, wie toll ihre Karriere läuft. Und wenn du Gastwünsche hast, wenn du dir Dinge wünschst, die ich jetzt nochmal als Themen aufgreifen könnte, ich würde mich so freuen über deinen Input. Ganz generell möchte ich hier allen danken, die mir in der letzten Zeit Rezension geschickt haben bei iTunes, die mich bewertet haben. Und das ist wirklich so, meine Lieben, ich sage das ja gerne regelmäßig, ein Podcast lebt von Bewertungen bei iTunes. Nur so wird man tatsächlich auch leider, ich finde es auch super schade, dass das nur da so stattfindet, über Rezension bei iTunes. Also wenn du mir oder auch anderen Podcasts, die du machst, einen Gefallen tun willst, wenn du uns helfen willst, dass wir sichtbar werden, wenn du was zurückgeben möchtest, dann abonniere hier deinen Podcast deiner Wahl, auch wenn du ihn bei Spotify hörst oder woanders, du aber ein iPad hast, einen Apple-Rechner oder auch ein iPhone, einfach so zur Unterstützung dort, weil das hilft riesig. Und natürlich auch eine 5-Sterne-Bewertung. Und schön ist natürlich, wenn du auch ein, zwei Sätze dalässt, warum es dir gefallen hat. Ja, was bleibt mir zu sagen? Viel Kraft, Leute, in der kommenden Zeit. Mal lasst euch nicht verrückt machen. Trotzdem seid vorsichtig, esst gut, trinkt genug, bleibt bei euch, kümmert euch um euch, seid gut zu euren Lieben. Und vielleicht hilft uns diese Zeit auch wirklich wieder zurückzufinden zu den Dingen, die uns wichtig sind. In diesem Sinne, denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin von deinem Leben. Alles Liebe, deine Katharina.